Herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm. Wir sind Def Radio. Heute im Studio ich, Alex und mein Kumpel Uli. Genau. Heute geht es um Festplattenverschlüsselung. Ich habe hier fettes Know-how mit ins Studio geholt mit dem Uli. Yeah. Musik kommt heute vom Uli, also nichts Schlimmes heute von mir. Ich habe keine Ahnung, wie sowas. Hört euch lieber selber an und bildet euch selber ein Urteil darüber, wie ihr das findet. Ja, jetzt sind wir, unsere Aufnahme läuft. Der Stream läuft Gott sei Dank auch etwas verspätet. Vielen Dank an unsere Technik, dass sie das noch kurz hinbekommen haben. Haben wir mal Musik rein und dann geht's gleich mal los. Und tschüss. Yeah, wer sich wundert, was das hier für Musik ist, das ist Ulis Lieblingsmusik.
Yeah, von My Own Music Day.
Genau, My Own Music Day. Wir spielen hier nur freie Musik und im Internet gibt es haufenweise freie Musik. Schaut euch um, wenn ihr die Bands cool findet, supportet sie. Wir verlinken alles, was wir spielen. Ja, wir sind Def Radio. Informationen zu uns findet ihr unter www.defradio.de, devradio.de. Ja, ihr könnt zu uns kommen in Chat, könnt ihr dann mitreden und Fragen stellen. Wir versuchen die dann hier zu beantworten. Ihr könnt ja auch anrufen 0731 938 6299, 938 6299. Wir sind dabei übrigens, planen hier mal VoIP zu installieren, dass auch unsere Streamhörer von weit fern sich die Telefonanrufe sparen können, hier cool über VoIP reinkommen können. Sind wir gerade am Basteln? Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Okay, es geht hier um Festplattenverschlüsselung. Warum eigentlich Festplattenverschlüsselung? Was soll das Ganze? Uli, erzähl mal ein bisschen, was deiner Meinung nach Gründe sind für eine Festplattenverschlüsselung.
Zunächst einmal Diebstahlschutz. Also wenn jemand einen Laptop klaut, dann möchte man nicht einfach, dass derjenige an die Daten rankommt, an die Firmengeheimnisse, an die super coolen MP3s, die man gezogen hat oder sonst irgendwas. Dann das nächste ist irgendwie Verstecken von Daten. Wenn man jetzt keine so freie Musik runtergeladen hat wie wir, sondern so GEMA-Musik und was weiß ich, und da kommt dann die böse Polizei und...
Nenn's beim Wort aus dem Donk halt was rausgelassen.
Okay, dann möchte man vielleicht die Daten verstecken, dass halt nicht jeder drauf Zugriff hat. Dann einmal noch Privacy. Man möchte einfach, ja, wenn man in Rechnung irgendwie öffentlich rumstehen hat, dass nicht jeder rankommt. Und dann einfach noch Paranoia. Das ist auch ein sehr wichtiger Grund. Nämlich, man weiß ja nie, sie kommen, um einen zu holen, also... Das ist sehr wichtig.
Also gut. Okay, also im Wesentlichen hat man schon oft auch gehört, irgendwie so ein Road Warrior ist unterwegs mit seinem super Notebook und dann kommt da die der Industriespion von der anderen Seite und stöpst und nimmt kurz das Notebook, schmeißt eine Knoppix rein, zieht ein Image und legt es wieder hin und der hat nicht mal geblickt, dass er ihm gerade alles unter dem Arsch weggeklaut hat. Und dagegen hilft zum Beispiel Festplattenverschlüsselung.
Aber es hilft natürlich nur, wenn man eine vernünftige Passphrase hat. Ich habe zum Beispiel mitgekriegt, dass sie in einer Firma verschlüsseln, die wunderbar ihre Daten, bloß Passphrase ist der Firmenname. Also so sollte man das da nicht unbedingt machen.
Okay, die Schwäche auf dem Benutzerlayer, die hat man einfach immer. Dieses berühmte Passwort auf dem Klebepapier am Monitor und so weiter. Da hilft, glaube ich, nichts. Okay, Festplattenverschlüsselung. Gegen was hilft es aber nicht? Es ist kein Allheilmittel. Man muss genau wissen, was man damit machen kann, was man damit nicht machen kann. Es hilft zum Beispiel nicht, wenn das System schlecht gesetupt ist. Das heißt, wie bei macOS zum Beispiel mal der Fall gewesen, wenn das Swap nicht verschlüsselt ist. Also Swap ist, wenn dem Rechner der Speicher ausgeht, dann nimmt er halt die Festplatte als Hintergrundspeicher und schreibt da halt alles hin, was er sich gerade nicht im RAM merken kann. Und wenn das Swap eben nicht verschlüsselt ist, dann liegen eben Zeugs, was im RAM rumlag, jetzt auf der Platte unverschlüsselt. Und da gab es, wie gesagt, bei Apple mal diesen Fall, wo das Benutzerpasswort, war es oder Lee? Ich glaube, das Benutzerpasswort das Login-Passwort lag im Swap. Und über App, bei macOS ist es auch so, bei macOS 10, bei 9 weiß ich es nicht, da gibt es so Out-of-the-Box-Verschlüsselung-Kram von ganzen Verzeichnissen und die verwenden eben das Login-Passwort als Schlüssel und damit war halt die ganze Encryption kaputt. Also auf das muss man zum Beispiel aufpassen. Auf was muss man noch aufpassen, Uli?
Naja, es bringt halt nichts, um Manipulationen zu verhindern. Wenn man ein laufendes System hat, dann kann man da einfach drauf zugreifen über irgendeinen beliebigen Remote-Exploit oder sonst irgendwas. Das bringt halt gar nichts. Oder
du solltest in die Richtung des Mikros reden,
Uli. Ach so. Ja, ist ein bisschen neu für mich. Also. Oder was passiert eigentlich, wenn der Kernel ausgetauscht wird? Was passiert, wenn ich jetzt einfach einen neuen Kernel unterschiebe, der jetzt ein paar zusätzliche Funktionen für mich als Angreifer bereitstellt, zum Beispiel, keine Ahnung, Keyloggen oder sonst irgendwas. An sowas muss man halt auch denken. Also
wenn du nur eine Partition verschlüsselt, meinst du die Systempartition nicht,
ja.
Jemand tauscht den Kernel aus, zum Beispiel.
Genau.
Oder schiebt dir veränderte Binaries unter oder so.
Genau, solche Sachen.
Ja, okay. Das mit der Manipulationssicherheit, also was ich damit sagen wollte, wenn man ein verschlüsseltes System hat und im Moment eben entschlüsselt drauf arbeitet, wenn man drauf arbeiten will, muss es ja entschlüsseln, dann sind die Daten insofern zur Verfügung. Das bedeutet, wenn jemand auf das System einsteigen kann, aus welchen Gründen auch immer, ich bin so lustig und lade mir das neueste Online-Games runter oder den neuesten Dialer.
Tools.
Oder die Tools oder so und führe sie aus und dann bringt mir die beste Verschlüsselung nichts, weil die Daten sind in dem Moment zur Verfügung und können ausgespäht werden.
Oder schlechtes Passwort beim Screensaver oder sonst irgendwas.
Ja, zum Beispiel. Genau, man lässt den Rechner rumstehen, weil man gerade zum Mittag geht und...
Und genau. Man hat dann noch FireWire aktiviert, wo man dann das RAM auslesen kann.
Ja, das ist ein Thema für sich. Also man muss an sich schon noch an Computersicherheit an sich denken. Wenn das System läuft, ist es angreifbar. Es geht einfach darum, wenn das System aus ist, dass es dann auch mit physikalischem Zugriff auf das System die Daten sicher sind. Darum geht es eigentlich.
Okay. Was sind da eigentlich die Nachteile von so Festplattenverschlüsselung?
Genau, also Uli und ich, wir setzen Festplattenverschlüsselung schon seit einer Weile ein. Und ich kann euch sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Zum Beispiel, wenn man den Super-GAU erlebt hat, irgendwie das Dateisystem hat zerspult oder irgendwie sowas und will jetzt Recovery machen, dann hat man natürlich die Hürden, die man dem Angreifer vorher in den Weg gestellt hat, selber. Okay, man kennt das Passwort, das ist ein bisschen ein Vorteil, aber man muss zum Beispiel, wenn man eine Standard-Knoppix nimmt, oder das ist ja immer so das Standard-Admin-Tool, bevor es Grimmel gab.
Yeah, benutzt Grimmel. Wer eine Live-CD will, soll sich einfach bei mir melden, ich habe noch welche übrig.
Wer den komischen Sound gerade im Hintergrund hört, das ist nicht Metal-Musik, die ich jetzt aufleg. Hier in Ulm donnert's und blitzt und regnet's, was kann. Wo waren wir gerade? Sorry.
Probleme, die Festplattenverschlüsselung machen.
Ja, genau. Disaster Recovery. Also wenn man eine Standard-Knoppix nimmt und die mal reinschmeißt, dann merkt man, dass erstmal die Tools, die man dazu braucht, überhaupt gar nicht dabei sind. Okay, kann man nachinstallieren.
Dann braucht man eventuell noch ein bestimmter Kern, weil man spezielle Verschlüsselung einsetzt, die erst ab 2.6.11 oder was weiß ich.
Genau, ist die Knoppix zu alt, geht's wieder nicht, weil der Kernel das nicht supportet. Nimmt man wieder Grimmel übrigens. Können wir nachher mal hier verlinken auf unserer Homepage, grimmel.org. Sehr cool.
Und das Beste ist in der neuen Grimmel-Version OSD-Server. Das Beste, was die Welt gesehen hat.
Okay, guckt euch einfach an. Nicht so wichtig ist das. Disaster Recovery. Dann, was passiert eigentlich, wenn ich den Schlüssel gar nicht zur Hand habe? Ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, meinen Schlüssel auf einem USB-Stick und dann geht der USB-Stick kaputt. So, und jetzt habe ich kein Backup von dem Key. Ich bin voll im Arsch. Meine Daten sind alle weg. Ich komme da nicht ran. Ich habe jetzt einfach das gleiche Problem, wie ein Angreifer hatte. Oder hätte. Das heißt, man muss irgendwie so eine Chain aufbauen, so eine Security Chain, also das Passwort oder der Key zum Entschlüsseln liegt auf dem USB-Stick, davon gibt es eine Kopie, die ist aber verschlüsselt, weil sonst wäre das wieder der schwächste Punkt. So, man ist verschlüsselt mit einer Passphrase und die Passphrase, die klebt an meinem Bildschirm. Nein, klebt natürlich nicht an meinem Bildschirm. Die habe ich, keine Ahnung, aufgeschrieben im Tresor. So, aber den Schlüssel vom Tresor, den muss ich bei der Bank abgeben oder irgendwie so. Und dann natürlich dann nicht meine Accountdaten vergessen, sonst komme ich da wieder nicht ran. Also ihr merkt, irgendwie ist sich dieses endlose Problem. Irgendwann, ihr müsst euch einfach zum Beispiel eine Passphrase merken, sie einfach nicht vergessen. Das ist zum Beispiel ein Problem, was man hat mit Festplattenverschlüsselung.
Ein anderes Problem selbst ist noch Backup. Man hat jetzt alles wunderbar verschlüsselt und macht ein Backup, aber jetzt ist das Backup in Plain, also nicht verschlüsselt.
Genau.
Das bringt also auch nichts. Man muss sich einfach wieder ein Konzept überlegen, wie man jetzt die Daten ablegt, ob man es gleich verschlüsselt ablegt, einfach ein Image von der Festplatte zieht oder...
Oder auf einem verschlüsselten Medium das Backup ablegt, also das gleiche Spielchen eben damit mit der Backup-Platte machen, mit der Verschlüsselung und. Also ist nicht so, ist ein bisschen aufwendiger das Ganze. Okay, machen wir ein bisschen Musik hier. Wieder was Lustiges von Uli. MyOwnMusic.de, ziemlich cool, ähnlich wie mp3.de, wo einfach Leute, die meinen, sie können Musik machen, ihr Zeugs mal hochladen und viele davon können tatsächlich Musik machen, manche auch nicht, aber ist auch Geschmackssache. Okay, machen wir mal hier Musik wieder rein. Zweite Lied, wir tun die ganze Playlist veröffentlichen auf unserer Homepage, auch verlinken und den Namen von den Autoren, sagt man Autor? Ach, von den Künstlern halt. Ja, bis gleich.
Said, hey, hey, we'll walk on dead.
Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Und heute geht es bei uns um Festplattenverschlüsselung. Informationen über uns findet ihr auf www.defradio.de, devradio.de. So. Dort könnt ihr auch in den Chat kommen und so lustig mit uns rumreden.
Oder anrufen.
Oder Kommentare abgeben, so wie Shabi zum Beispiel. Shabi ist nämlich der Meinung, dass verschlüsselte Platten überhaupt gar kein Problem sind, was Backup betrifft. Wenn man doch ganz einfach in Binärabzug mit DD macht und den dann irgendwo ablegt und dann, wenn irgendwie was schief geht, es einfach wieder komplett zurückspielt. So, das stimmt insofern, also es stimmt schon, aber das ist trotzdem anders, wie wenn ich ein Backup habe von einem System, was nicht verschlüsselt ist. Weil ich kann zum Beispiel mit diesem Image kein partielles Recovery machen. Das heißt, ich kann nicht zum Beispiel nur ein Verzeichnis wiederherstellen. Dazu muss ich dann zum Beispiel dieses Image übers Loopback-Device mounten, muss es dann entschlüsseln und kann dann drauf zugreifen. Und dann brauche ich eben ein System, was die Verschlüsselungsmethode kann, und den Key brauche ich zur Verfügung. Und es ist einfach alles ein bisschen mehr Stolperstein im Weg, wie wenn ich einfach ein Backup von einem nicht verschlüsselten System habe. Genau. Und ja, weiter geht's. Im Text, um was geht's jetzt? Was gibt's denn so an Verschlüsselungsmöglichkeiten? Wie kann man denn verschlüsseln? Wir gehen einfach mal die Betriebssysteme so durch, die wir so kennen. Fang mal bei Windows an. Uli, willst du vielleicht was zu EFS erzählen?
Ja, EFS ist einfach das Standardverschlüsselungsverfahren bei Windows ab Windows 2000, um Dateien bzw. Verzeichnisse zu verschlüsseln. Man wählt einfach rechte Maustaste verschlüsseln aus und dann wird das Ganze den EFS-Key erzeugt und mit dem Private-Key des Users verschlüsselt. Jeder User hat unter Windows einen Private-Key und damit wird das einfach verschlüsselt. Bis Windows XP.
Es wird hoffentlich mit dem Public Key verschlüsselt.
Achso, ja, Public Key. Ja, sie setzen bis Windows XP Service Pack 1 setzen sie DES ein zum Verschlüsseln und später dann AES. Und
also zu der Datei, um das mal zu verdeutlichen, es wird ein symmetrischer Schlüssel generiert und der wird dann mit dem öffentlichen Schlüssel des Benutzers verschlüsselt und mit zur Datei abgelegt.
Genau.
Und das macht man pro Datei oder pro Verzeichnis.
Richtig, es können auch mehrere Benutzer gleichzeitig auf ein Verzeichnis zugreifen oder auf eine Datei, dann wird halt mit mehreren Public Keys von einem User verschlüsselt und per Default wird, zumindest bis Windows XP, von einem Data Recovery Agent noch der Schlüssel genommen, sodass man halt jederzeit noch an die Daten kommen kann.
Falls man den Schlüssel verliert.
Genau.
Das heißt, und das ist im Allgemeinen der Admin.
Genau.
Genau. Also wohlgemerkt, hier geht es darum, also ganz billig und ganz transparent auch. Also ich logge mich ein und schon funktioniert's. Und wenn ich eben nicht eingeloggt bin und irgendwie anders an die Datei rankomme, weil das Sicherheitsmanagement irgendwie falsche Dateirechte gesetzt hat oder sowas, dann kann ich mit der Datei nichts anfangen, weil ich kann sie nicht lesen. Darum geht's eigentlich, um dieses Szenario. Vor was es natürlich nicht schützt, also es gibt mehrere Makel an diesem System. Das erste Makel ist, es werden nur einzelne Dateien oder Verzeichnisse verschlüsselt, nicht eine komplette Partition. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe einen lustigen Editor, ja, bearbeite da meinen super geheimen Brief an meine neue Freundin oder sowas und das blöde Ding legt halt Backups an, falls nämlich mal der Editor abschmiert, dass ich dann irgendwie von einem Backup aus weitermachen kann. Ja, aber die Backups sind dann natürlich nicht verschlüsselt. An solche Dinge muss man echt denken und extrem aufpassen. Das ist eine Problem.
Oder wenn man zum Beispiel dann Hibernation macht, man klappt den Laptop einfach zu, dann wird der ganze Zustand auf die Platte geschrieben. Ja. Und das ist dann auch wieder lesbar.
Also Hibernate ist Suspend to Disk, für die es nicht wissen. Also ich will jetzt kurz Pause machen und nachher nicht so lange booten und alles soll so bleiben, wie es ist. Drücke ich, keine Ahnung, irgendein Hotkey, dann macht er rad, zack, System unten, alles, das ganze RAM liegt auf der Platte. So, und das ist natürlich jetzt auch nicht verschlüsselt. Genau. Also ziemlich schwach eigentlich. Dann ein anderes Problem habe ich noch, wenn jemand physikalischen Zugriff auf dieses System hat, habe ich eben das Problem, dass der Public Key, der Private Key von dem Benutzer ja auch auf dem System selber liegt.
Bis Windows 2000 war das wirklich ein Problem, da konnte man relativ leicht an den Public Key, an den Private Key kommen und so die Daten entschlüsseln. Ab Windows XP haben sie das ein bisschen cleverer gemacht, man kann einstellen, dass das Ganze nur verschlüsselt abgespeichert wird und zwar mit dem Private Key des Computers und den kriegt man nicht so einfach und dann passt die Sache eigentlich.
Kriegt man nicht so einfach, heißt was?
Kriegt man, soweit ich weiß, gar nicht. Ich kenne mich mit Windows nicht aus, also okay. Falls jemand was dazu weiß, ruft an.
Genau. 0731 938 6299. Ja, und bald mit VoIP hier. Yeah.
Promotion.
Ja, ist ein bisschen aufwendig hier von der Technik, weil man aufpassen muss, dass man sich hier keine Rückkopplung einfängt und so weiter, weil das Studio auf sowas eigentlich nicht vorbereitet ist. Aber wir kriegen es bestimmt schon irgendwie hin. Okay, das war EFS. Was haben wir noch irgendwie?
Cheap.
Ja, also das, was EFS transparent macht, kann man natürlich auch von Hand nachbauen, indem man einfach PGP oder GNU-PG, also die freie Variante davon, nimmt. Also einfach eine Verschlüsselungssoftware, Datei nehmen, verschlüsseln, Passwort dazu, fertig, das Ding abspeichern, gut ist. Talk zum Beispiel, ich mache das zum Beispiel so, mein Backup von meinem Key für die Platte ist wiederum GBG verschlüsselt und liegt dann irgendwo, keine Ahnung, auf irgendeinem so Backup-Medium rum. Und gut ist. Also ist praktisch, wenn man eben genau weiß, für was man es einsetzt. Aber nicht vergessen, wie gesagt, wenn nur einzelne Dateien verschlüsselt werden, muss man hier und da aufpassen, dass nicht eben Backup-Files gespeichert werden und so weiter. Und Hibernation, was wir alles hatten.
Ach ja, letztens hat Microsoft noch ein extra Programm released, um dass einzelne Benutzer auch wieder Dateien verschlüsseln können. Aber diesmal nicht mit dem Public Key des Users, sondern einfach, indem sie den Passwort vergeben, aber nach 4 oder 5 Tagen hat Microsoft das gleich wieder zurückgezogen, weil so viele Klagen kamen. Anscheinend haben einige Administratoren geklagt, dass ihnen den Zugriff auf Dateien verwehrt wird, und anscheinend haben dann sich wieder User beklagt, dass sie, wenn sie die Passwort vergessen, dass sie nicht wieder rankommen und so weiter. Also man sieht, dass das eine ganz große Problematik ist mit Verschlüssen und in Unternehmensnetzwerken und mit Passwörtern vergessen.
Wenn der Benutzer nicht bereit ist für sowas, dann ist es echt ein Problem, ja. Hast du davon den Link vielleicht nachher mal auf unsere Seite packen?
Ja.
Ja, dass wir hier nicht nur so Behauptungen in den Raum stellen, sondern das alles auch fundiert hier journalistisch quasi vortragen.
Wir sind toll.
Ja, das wollte ich damit sagen. macOS kenne ich mich jetzt, also dort genau, einzelne Verzeichnisse verschlüsseln, wie ich vorher schon erwähnt, gibt es bei macOS out of the box, ähnlich wie dieses EFS. Es gibt da, glaube ich, einen Ordner oder sowas.
Ja, bei macOS heißt es halt FileFort, und da wird halt das Home-Verzeichnis des Benutzers verschlüsselt.
Ja, genau sowas, ja.
Und beim Login-Passwort wird es transparent entschlüsselt. Aber macOS X bietet auch die Möglichkeit an, Containerdateien zu erzeugen, also irgendwelche Images über Diskopy und diese verschlüsselt abzulegen. Und dann kann man die ganz normale wieder ins System einbinden, wo dann unter My Volumes auftaucht und ganz normal auf denen transparent arbeiten.
Also Containerverschlüsselung ist nochmal eine Stufe mehr jetzt quasi. Wir waren jetzt bei Datei- und Verzeichnisverschlüsselung. Containerverschlüsselung, es geht darum, ich habe eine Datei und in dieser Datei ist ein komplettes Dateisystem drin. Und diese Datei wird am Stück verschlüsselt. Und da gibt es, wie gesagt, bei macOS wird es supported, bei Linux kann man das ganz einfach nachbauen, indem man einfach so eine Datei anlegt und dann sie übers Loopback-Device, ans Loopback-Device, oder dann Cryptoloop, oder zu Cryptoloop wollen wir nachher was sagen, also jetzt einfach mal ans Loopback-Device hängt, also mit LO-Setup heißt das Kommando, und dann hat man ein Block-Device, das heißt ein Dev-Loop 0 bis 9 oder sowas, und hinter diesem Block-Device steckt die Datei. Und dann kann man dieses Block-Device mounten oder MKFS drauf lassen, also ein Dateisystem anlegen und dann mounten. Und wenn man das Ganze dann wieder released hat von diesem Loopback-Device, dann nimmt man die Datei und verschlüsselt sie mit GBG und fertig. Und da hat man quasi genau dasselbe, Containerverschlüsselung. Ist ganz praktisch, kann man halt zum Beispiel ganze Homes reinpacken oder irgendwelche, keine Ahnung, man hat ein Notebook und arbeitet nebenher noch für eine Firma irgendwie, und die Firmendaten sollen eben geheim bleiben, und dann macht man halt vielleicht sowas und die Firmendaten liegen alle in diesen einen Datei da drin, in diesem Dateisystem verschlüsselt und gut ist. Genau, was gibt es? Containerverschlüsselung sonst noch?
Unter Containerverschlüsselung unter Windows, halt bekannt, ein sehr bekanntes Programm dafür ist halt TrueCrypt, das dürfte jedem irgendwas sagen.
TrueCrypt ist riesen fett, ich glaube, da wollen wir nachher einen ganzen Blog dazu machen, oder?
Ja, okay, lassen wir das.
Machen wir mal kurz Musik, oder? Weil es geht ja noch ein bisschen länger mit TrueCrypt. TrueCrypt ist echt ziemlich cool, hat nämlich ziemlich coole Features. Ich sag nur ein Stichwort, glaubhafte Abstreitung oder wie das heißt. Man kann Hidden Volumes anlegen, also Partitionen, die verschlüsselt oder Container, die verschlüsselt sind und da auf der Platte liegen, aber es gibt keine Möglichkeit nachzuweisen, dass die existieren. Und dann kann man vor Gericht sagen, nö, mehr ist nicht auf dem Rechner, und man kann es einem nicht nachweisen. Ziemlich cooles Feature. Jetzt machen wir mal Musik wieder rein vom Uli. Wie gesagt, ich muss immer darauf hinweisen, dass ich nicht verantwortlich bin heute.
So schlimm ist die auch nicht, also.
Wir können ja mal abstimmen lassen.
Nein, bitte nicht.
Okay, dann bis nachher und tschüss.
Face man, such amazing. Here to see. So try to look through the surface of your TV screen. You might feel alive then, more than in your dreams. You see that nothing really fits here in my town. All my friends are castaways and lovers unknown.
Willkommen hier zurück bei Def Radio. Ich sag nur scheiß Punkmusik, die ist immer so kurz. Hat mich jetzt völlig überrascht hier, dass es schon weitergeht. Hier geht's um Festplattenverschlüsselung. Im Studio sind Alex und Uli. Und Informationen über uns findet ihr auf www.defradio.de. Jo, wir haben erzählt über Verschlüsselung, warum und was, also wo man das haben will, was die Probleme dabei sein können. Und haben schon angefangen, wie man einzelne Dateien und Verzeichnisse verschlüsseln kann mit Windows und mit macOS und mit Linux. Übrigens, warte mal, gibt's unter BSD ein Loopback? Oh je, jetzt oute ich mich schon wieder als Nixblicker in Sachen BSD. Ich wollte jetzt ganz cool noch sagen, wie man es in BSD macht. Also im Wesentlichen, auch mit GNU-PG, schätze ich mal. Ob es noch ein Loopback-Device gibt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wenn es jemand weiß, im IRC vielleicht sagen, wir sind beim Bürgernetz, irc.bn-ulm.de im Channel Def Radio oder 938209 hier in Ulm anrufen. Okay, machen wir weiter. Genau, TrueCrypt wollte man jetzt erzählen. Also TrueCrypt ist was ziemlich Cooles, gibt es für Windows und für Linux, ist Open Source und ist bei Grimmel standardmäßig dabei.
Yeah, benutzt Grimmel.
Genau, Grimmel, grml.org. Ziemlich cool, Leute. Okay, was soll ich sagen? TrueCrypt, genau. Wie funktioniert TrueCrypt? Erzähl mal, Uli.
Man legt eine Containerdatei an. Diese Containerdatei wird dann mit Zufall überschrieben, also wird Zufall reingeschrieben, dass man nicht erkennen kann, ob jetzt Daten drin sind oder nicht. Dann wird
dazu muss man ganz kurz sagen, sorry, für die, die sich mit Krypto nicht auskennen, ein gutes Kryptosystem hat die Eigenschaften, dass der chiffrierte Text aussieht wie Zufallszahlen. Und je näher er echt dem Zufall kommt, desto sicherer ist die ganze Verschlüsselung, weil man dann zum Beispiel einfach keine Statistiken machen kann, über die man irgendwas erkennen kann. Und deswegen schreiben die erstmal lauter Zufall rein, damit nachher, wenn tatsächlich Daten geschrieben werden und die dann verschlüsselt auf bestimmte Bereiche geschrieben werden, nicht unterschieden werden kann, aha, in diesem Bereich sind Daten, die geschrieben wurden und dieser Bereich ist noch leer. Es sieht einfach, der ganze Container sieht aus wie Zufall, egal wie viel man jetzt reingeschrieben hat bis jetzt.
Genau. Dann wählt man die Verschlüsselungsmethode aus, also den Verschlüsselungsalgorithmus, auf welche Art das verschlüsselt wird.
Ja, was können die da so?
AES, Tofish, Blowfish, den ganzen Standardkram halt.
Wobei das für einen Anfänger einfach
egal ist,
weil er kann sich mit, er weiß eh nicht so die einzelnen Stärken und Schwächen. Richtig. Also im Zweifelsfall nimmt er AES oder Tofish, die sind beide mit großer Wahrscheinlichkeit gut genug für eure Zwecke.
Richtig. Schwächste wird sowieso eure Passwords sein wahrscheinlich, ja. Also.
Und ihr als Anwender.
Genau.
Weil man halt einfach als Mensch auch mal Fehler macht.
Oder man installiert die neuesten Tools.
Tools, genau.
Naja, dann verschlüsselt man das Ganze, erzeugt ein Dateisystem seiner Wahl drauf, VFAT, NTFS oder was auch immer. Und weist dem Ganzen dann in Laufwerksbuchstaben zu.
Unter Windows jetzt.
Ja, genau. Und dann kann man schon transparent drauf zugreifen.
Und hat eine ganze Partition jetzt
genau.
Verschlüsselt. Hat immer noch die Probleme, dass man aufpassen muss, wo eventuelle Backups von Programmen landen, ob die vielleicht in einem Temp-Verzeichnis landen, denn das nicht verschlüsselt ist. Hat immer noch das Problem mit dem Swap, hat immer noch das Problem mit Hibernation. Aber was jetzt richtig geil ist an TrueCrypt, ist folgendes. Die Header, die TrueCrypt braucht, die Verwaltungsinformationen zu diesem Container, die sind auch verschlüsselt. Und man kann, wenn man so einen TrueCrypt-Container vor sich liegen hat, überhaupt nicht sagen, ob da überhaupt eine TrueCrypt-Partition drin ist oder nicht. Und jetzt arbeitet das TrueCrypt ganz einfach so, ich gebe ein Passwort ein und dann greift der blind an eine Stelle, wo normalerweise der Header steht, nimmt den Block raus, entschlüsselt ihn und guckt, ob da ein gültiger Header drin ist. Und wenn ja, dann weiß er, aha, hier ist eine Partition und fängt an, sie zu mounten und zu entschlüsseln und so weiter. So, und dieses Prinzip jetzt noch eine Stufe weiter getrieben, am Ende dieses Container-Files ist noch eine Stelle, in der üblicherweise ein Header-Block drinsteht, und zwar der Header-Block für das Hidden Volume. Und wenn ich jetzt ein Passwort eingebe, dann versucht er erst den vorderen Block zu entschlüsseln und gucken, ob da ein Header drin ist. Und wenn da keiner drin ist, zum Beispiel, weil ich das falsche Passwort eingegeben habe für die vordere Partition, dann versucht es einfach hinten, wo der Hidden Volume Header stehen könnte, nimmt diesen Block, entschlüsselt ihn und weil jetzt der richtige Schlüssel dazu eingegeben wurde, zack, kann das Hidden Volume anmounten. Und das Tolle ist, da die Header nämlich verschlüsselt sind und die ganze Partition am Anfang mit Zufall überschrieben wurde, kann man an so einem Container nicht sehen, ob ein Hidden Volume existiert oder nicht. Das bedeutet, ich habe so einen Container, habe in diesem Container ein ganz normales Volume drin mit Daten, die so halb sensibel aussehen. Und dann die richtig harten Sachen, den richtig harten Tobak quasi, den haue ich in das Hidden Volume hinten rein. Und wenn mir jetzt irgendjemand hochgehen lässt und ich vor Gericht gezwungen werde, den Schlüssel rauszurücken, Na gut, dann rücke ich halt den Schlüssel raus, aber nur den natürlich für das vordere Volume, nicht für, den, für das Hidden Volume. Entschlüssel das, die finden da ein paar Daten, die sensibel aussehen, aber wirklich drankriegen tun sie mich nicht, weil sie nicht an das Hidden Volume rankommen, weil sie nicht mal wissen, ob ein Hidden Volume da ist und weil sie mir auch nicht nachweisen können, dass eins da ist. Das heißt, ich kann sagen, nö, mehr habe ich nicht. Ich habe nur dieses Volume, Hidden Volumes mache ich nicht. Die finde ich nicht gut, die finde ich doof.
Oder was so. Sind überhaupt Hidden Volumes?
Genau, kann ich blöd stellen oder so. Die können sie einfach nicht nachweisen. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool an TrueCrypt.
Das ist eins der besten Features eigentlich.
Ja. Ein Problem gibt es noch, das haben sie dann aber mit TrueCrypt 4 gelöst. Wenn man nur das vordere, denn ich sage immer vorne und hinten, also mit vorne meine ich das eigentliche Volume und hinten meine ich immer das Hidden Volume, also wenn man nur das vordere Volume gemountet hat, dann weiß das vordere Volume natürlich auch nicht, ob hinten noch ein Hidden Volume ist oder nicht und weiß auch nicht, wie groß das ist und wo es liegt. Und deswegen geht es einfach mal davon aus, dass der ganze Bereich ihm gehört und schreibt einfach lustig drauf los, was dazu führen kann, wenn man das vordere Volume mountet, dass dann das Hidden Volume beschädigt wird dabei. Und seit TrueCrypt 4, gibt es eben die Möglichkeit, dass ich, wenn das vordere Volume gemountet ist, das Passwort fürs hintere Volume mit angebe, er dann den Header entschlüsselt und dann weiß, ob ein Hidden Volume da ist und wenn ja, wie groß es ist und wo es liegt und dann bei Schreibzugriffen aufpasst, dass es keine Daten des Hidden Volumes überschreibt. Ziemlich cool. Man sollte, ich habe noch mit einem ziemlich lang darüber diskutiert, wie das TrueCrypt, was alles passieren kann, dass sie einen vielleicht doch erwischen und so weiter. Man sollte zum Beispiel aufpassen, dass das vordere Volume, was eigentlich nur zur Tarnung da ist, auch immer schön aktuell ist und auch immer wieder Zugriffe hat. Die Zeitstempel der Dateien und so nicht 10 Jahre alt sind oder 5 Jahre alt sind, weil dann glaubt einem kein Mensch, dass man mit diesem System gearbeitet hat. Und das sind Indizien darauf, dass man in Wirklichkeit mit dem Hidden Volume arbeitet. Also immer schön da zum Beispiel ein System installieren, tatsächlich mit dem System arbeiten und so weiter und nur die richtig harten Sachen weg in das Hidden Volume. Und ja, dann ist gut.
Ein Problem, das Shabi gerade noch erwähnt hat, wenn man jetzt hier so tolle illegale Programme installiert, also wo man sich irgendwo runtergeladen hat und dann, und das Ganze auf ein verschlüsseltes System abspeichert, dann ist das Problem, dass die Registry ist nicht verschlüsselt. Also in der Registry sind immer noch Anzeigen dafür, dass das Programm installiert wurde und illegal.
Ja, wir kommen Schritt für Schritt nämlich zu der Endlösung quasi von diesem Festplattenverschlüsselungskram, nämlich komplette Systeme verschlüsseln, nicht nur einzelne Partitionen. Aber soweit sind wir noch nicht, da kommen wir nachher dazu noch. Also wenn ich dann irgendwann alles verschlüsselt habe, dann bin ich auch safe vor solchen Seiteneffekten, wie ich vorher schon gemeint habe. Okay, haben wir noch was zu TrueCrypt?
Nö, ich denke nicht.
Okay.
Können wir nachher noch kurz was unter Linux dazu erzählen.
Ja, unter Linux funktioniert es eigentlich genau gleich.
Ja, nur dass na eben das mit dem, nur dass na eben durch das Hidden Volume kann da zwei verschiedene Betriebssysteme dann booten.
Ja, das ist richtig cool, ja, das stimmt. Also dass man nicht nur eine Datenpartition hat, sondern eine ganze Systempartition, die versteckt ist. Das ist ziemlich cool. Erzähl mal nachher noch ein bisschen was dazu. Dann hat Uli noch irgendwie rausrecherchiert FreeOTFE. Erzähl mal was dazu.
Das ist ziemlich cool. Es ist einfach kompatibel zu allen großen Linux-Verschlüsselungsmechanismen. Also einmal DMCrypt. Da erzählen wir nachher noch ein bisschen was dazu. Lux erzählen wir nachher auch noch ein bisschen dazu. CryptoLoop, da erzählen wir nachher auch noch ein bisschen
dazu. Fangen wir mal damit an, Uli, okay? Also CryptoLoop, erstmal CryptoLoop, okay? Das ist das älteste, das gab es schon im 2.4er-Kern. CryptoLoop funktioniert folgendermaßen. Ich habe doch vorher über dieses Loopback-Device erzählt, dass der Zugriff auf eine Datei über ein Block-Device im DevLoop 0 bis 9 oder so geht. Und dann kann ich nämlich bei diesem Geloope noch einen Algorithmus dazwischen klemmen, der beliebigen Kram macht. Und zum Beispiel kann ich da eben Encryption reinhängen.
Genau.
Und CryptoLoop funktioniert ganz einfach so, dass ich bei LO-Setup, wenn ich eine Datei ans CryptoLoop hänge, noch einfach einen Algorithmus mit angebe, dann tut er dabei in die eine Richtung verschlüsseln und die andere Richtung entschlüsseln. Und gut ist. Ziemlich einfach, ziemlich praktisch, haben wir auch eingesetzt, hat aber Probleme, und zwar vor allem Security-Probleme. Das geht jetzt ziemlich tief in die Kryptographie rein. Ein Problem vielleicht erwähnen, Watermark-Attacks. Ein ziemlich böses Zeugs. Und zwar erlauben Watermark-Attacks, und CryptoLoop ist anfällig gegen solche Angriffe, dass ich präparierte Dateien jemandem gebe und kann nachher nachweisen, dass diese Datei auf diesem verschlüsselten in diesem verschlüsselten Container drin liegt. So kann ich zum Beispiel meinen neuesten Hollywood-Schinken, den sie mir immer klauen, bevor ich die Premiere gemacht habe, mit so einem Watermark versehen und kann dann, wenn ich jemanden erwische und den im Verdacht habe, er macht hier den Raubkopie-Verteiler und dann seine Platte quasi habe, kann ich dann nachweisen, aha, er hat meinen Film auf dieser Platte. Ist zwar verschlüsselt, aber ich kann nachweisen, dieser Film liegt auf dieser Platte. Ziemlich üble Sache. Wenn man jetzt nicht nur an illegalen Kram wie Raubkopien denkt, aber auch so im Allgemeinen. Wenn man, keine Ahnung, irgendwelche Dokumente, Geheimdokumente von der US-Regierung oder so verschwörungsmäßig am Start hat oder so. Genau, Watermark.
Paranoia halt.
Paranoia, genau. Ja, ziemlich böse. Dann, was war noch anfällig?
Ich glaube einfach alle Probleme, die man mit CBC hat. Also das geht jetzt wieder...
Ziemlich in die Krypto.
Ja, genau.
Erzähl mal ein bisschen.
Ich kenne mich da nicht so gut aus.
Nicht? Lehnen wir uns mal ein bisschen aus dem Fenster.
Ja, genau. Ich hatte ein paar Papers und so weiter gelesen.
Ja, genau. Man kann nämlich... Wir verlinken das nachher auf unserer Homepage. Christian... Nein, Fürwort. Wie ist der Typ? Ich hab's vergessen.
Und Clemens. Was? Clemens Fürwort.
Genau.
Oder?
Der ist da wohl ein bisschen der Guru in der Richtung, was Linux im Linux-Kernel betrifft, der da ein paar Papers rausgelassen. Verlinkt man nachher mal. Für die, die es interessiert, könnt ihr mal nachlesen. Gehen wir ganz runter auf der Seite. Gibt es nämlich eine ziemlich coole Übersicht, gegen was die einzelnen Verfahren alles anfällig sind. Und wenn man da mal guckt, dann ist Cryptoloop so ziemlich bei jedem anfällig.
Das ist das mit Public IV, also.
Genau. Also man kann unter gewissen Umständen Texte, die, also obwohl es verschlüsselt ist, nachweisen, dass, also nicht wie die Watermarks, man kann sogar Plaintext recovern. Unter gewissen Umständen, dann diese Watermarks-Attacks. Dann kann man verändern, man kann den Kryptotext so verändern, dass er als gültiger Plaintext nachher wiederum akzeptiert wird. Und du bemerkst es gar nicht. Das heißt, du kannst einem unterm Arsch weg seine Dateien verändern und er merkt es nicht. Dann kann ich Zeugs nahezu beliebig auf der Platte rum und um verschieben. Ich kann Blöcke gegeneinander austauschen und es wird nicht bemerkt. Es sei denn, nur das Dateisystem wird danach unkonsistent. Aber wenn ich ein bisschen Plan habe, kann ich damit vielleicht eben Dateien manipulieren. Ja, und so weiter. Lauter so Probleme gibt es da. Und deswegen wurde Cryptoloop, ich glaube noch ein Heimem-Problem, willst du dazu noch was erzählen?
Ja, Cryptoloop hat halt von Anfang an konzeptionelle Probleme gehabt. Am Anfang hatte es Probleme mit Heimem, sprich wenn man Heimem eingesetzt hat. Heimem ist einfach die Unterstützung für Speichergröße 1 GB unter Linux. Gab es damit Probleme, es hat einfach nicht funktioniert, dann... haben sie irgendwann das interne Format geändert, sprich von einem Kernel-Release zum anderen war es inkompatibel und es war einfach ziemlich unstable bei Cryptoloop. Deswegen hat man dann sich eine Alternative mal gesucht.
Und ist zu dem Crypt gekommen, zum Device Mapper Crypt.
Genau.
Da sagt man nach der Pause was und auf diesem Device Mapper Crypt, mit dem kann man wieder Container verschlüsseln. Oder auch dann eben ganze Systeme, wie wir nachher erzählen werden. Und auf diesem Device Mapper Crypt setzt auch dieses Lux auf, das Linux Unified Key System oder so, heißt es glaube ich. Auch von diesem Fürwirt. Erzählen wir auch, wie das funktioniert. Also dann quasi auch out of the box, total easy und so weiter, ohne Stress, komplette Systeme verschlüsseln oder Partitionen, die man denn gerne möchte. Okay, machen wir Musik, dann bis nachher.
Thank you.
there's a right or wrong. The only plan is to move on. Throw away the key and the manual, manual. Perfect night for me, that's boring as can be.
Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm und es geht hier um Festplattenverschlüsselung. Wir haben schon einiges hier erzählt. Jetzt gehen wir mal auf dieses Device Mapper Crypt ein. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen das Niveau runterzuschrauben. Wir haben gerade im Irk gesagt bekommen, wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Es wäre nicht alles so verständlich. Versuchen wir mal ein bisschen langsamer das Ganze hier anzugehen. Also.
Ja, hallo erstmal.
Genau, Device Mapper Crypt. Sobald die Leute Device Mapper hören, kommen sie alle auf die Idee, ich will kein LVM. Also um das mal zu erklären. Um was geht's denn da? Ich habe ein Block-Device, zum Beispiel meine Festplatte.
Was ist ein Block-Device?
Ja, meine Festplatte zum Beispiel ist ein Block-Device. Ist halt ein Gerät, auf das ich blockweise zugreifen kann. Und jetzt will ich nicht auf dieses Gerät so zugreifen, wie es ist, sondern ich will, ähnlich wie vorher bei diesem Crypto-Loop-Zeugs, noch irgendwie Algorithmen dazwischen hängen. Und dafür gibt es einen Device Mapper. Der Device Mapper bildet ein Block-Device auf ein anderes Block-Device ab, auf ein neuer stellt es dann und macht dazwischen beliebige Algorithmen. Zum Beispiel kann man damit ganz einfach zwei Block-Devices logisch zusammenhängen und es wie ein großes Block-Device behandeln. Ui, Telefon klingelt.
Zum ersten Mal.
Yeah. Moment, mal gucken, bis ich auf die Reihe kriege. Jetzt hat's aufgehört.
Ruf nochmal an, komm.
Verarscht. Ich habe gar nichts gemacht, der hat alleine aufgelegt. Egal, wo waren wir gerade?
Device Mapper.
Bei Device Mapper.
Virtuelle Schicht.
Ja, genau. Das ist eins, was ich machen kann. Dann LVM, Logical Volume Manager, verwendet den Device Mapper. Damit kann man dann, man hat unten, keine Ahnung, 20 verschiedene Block-Devices und kann die dann logisch zusammenfassen und dann daraus logisch zwei oder drei Block-Devices machen. Dann kauft man sich eine neue Plugin-Server, macht die da rein, sagt dem LVM, die jetzt dazu mit reinnehmen und schwupps ist die Partition ein paar Gig größer. Wenn das Dateisystem dann noch resizen kann, also vergrößern kann. Dann kann man quasi
on the fly,
am Rechner muss man schon ausschalten. Obwohl bei SATA kann man es dann sogar mit Hotplug auch wirklich im laufenden Betrieb machen. Zack, die Partition kurz größer machen. Oder man merkt, aha, ich habe hier eine Systempartition 5 Gig und habe eine Spielepartition 5 Gig. Unter Windows dann, okay, blöde Idee mit Spielepartition, aber keine eine Datenpartition oder sowas und merkt irgendwann, die Systempartition habe ich zu klein gemacht. Kennt ihr ja bestimmt alle das Problem. Jetzt sollte ich hier ein bisschen noch einen Gig von da nach da irgendwie kriegen. Wie mache ich das? Mit der vor allem alles kein Stress. Sagt man einfach, verschieb mal die Grenze. Da muss das Dateisystem das noch mit können und dann schwupps. Welche Dateisysteme können das alles?
Vergrößern geht eigentlich mit allen. Also on the fly geht es wohl mit, sogar in der Zwischenzeit auch mit Extended 3. Dann XFS, ReisoFS, verkleinern kann, soweit ich weiß, nur ReisoFS.
Okay.
Wobei ReisoFS, ja.
Hat andere Probleme.
Ja.
Wollen wir hier mal nicht.
ReisoFS ist toll, Leute, benutzt es nicht.
So sagen wir jetzt mal, wir machen vielleicht mal eine eigene Sendung zu ReisoFS, weil da gibt es einigen Kram dazu zu sagen.
Lade Moshabi dazu
ein. So, und jetzt kann man natürlich nicht nur solche lustige Spielchen machen wie bei LVM, sondern man kann auch Verschlüsselung machen über diesen Device Mapper. Das heißt, ich habe hinten mein Block-Device, HDA1 zum Beispiel, für meine erste Partition auf meiner ersten Festplatte am IDE-Bus und lass mir daraus jetzt ein Device machen, das liegt dann unter DevMapper und dann Name, den ich vergeben habe, zum Beispiel geheime Partition oder sowas. Und wenn ich dann DevMapper geheime Partition mounte, also so damit umgehe, wie ich bisher mit DevHDA umgegangen bin, HDA1 umgegangen bin, dann habe ich einfach einen Zugriff auf dieses verschlüsselte Device und HDA1 ist verschlüsselt drunter. Das ist eigentlich schon alles. Das ist Device DM-Crypt.
Genau. Was für Probleme da auftreten können, ist zum Beispiel bei Journaling File Systems. Ich glaube, da kann Alex einiges dazu
sagen. Oh je. Na, es gibt ein kleines Problem, vielleicht mal dazu sagen. Ich habe halt noch eine Schicht dazwischen. Und die Dateisysteme gehen oft davon aus, dass sie direkt mit der Platte reden, um dann so Zeugs zu machen wie das Durchsinken von Metainformationen, wenn sie die geschrieben haben für Journal und so weiter. Und durch diese zusätzliche Schicht funktioniert das halt nicht. Und deswegen sollte man zum Beispiel dringend seinen Festplatten-Cache ausschalten, wenn man sowas verwendet. Und dann zum Beispiel mit XFS. Sonst braucht man sich nicht wundern, wenn nach einem Crash auf einmal Dateien ausgenullt sind. Kein Scheiß, bei XFS kann es passieren, dass Dateien ausgenullt werden. Mir wurde erzählt, es ist not a bug, it's a feature. Ich habe nicht so ganz verstanden, was da dahinter steckt. Naja, aber wirklich, wenn einer mir einen super duper Vorschlag hat für ein Journal-File-System, was bisher alle Crashes überlebt hat für Linux, dann bin ich sehr dankbar für Informationen in diese Richtung.
Er spendiert also, dein Bio.
Weh, sagt mir X3. Weh, ihr sagt mir ReisoFS, okay? XFS habe ich auch schon versucht. Wenn jemand die Erfahrung mit JFS hat, bin ich sehr daran interessiert. Könnt ihr mir mal mailen. Radio@ulmttc.de mal hinschreiben oder so, wenn ihr da Erfahrung habt. Bin ich sehr daran interessiert. Okay, zurück zu dem Crypt. Genau. Es gibt dann ein Userland-Tool, das nennt sich Crypt-Setup. Und das macht genau das Späßchen, das verwendet den Device Mapper drunter, um so ein neues Device anzulegen und den Encryption-Algorithmus dazwischen zu klemmen und gut ist. Ist im 2.6er Kern Standard, hat Cryptoloop komplett abgelöst, Cryptoloop deprecated, don't use und so weiter und ist auch viel cooler, genau.
Und viel stabiler und viel schöner als so.
Und man kann über das Loopback-Device, ist ja weiterhin da und auch verfügbar, also kann man. Also hat keine Probleme, das Loopback-Device, genau, kann man dann auch Containerverschlüsselung machen, indem man einfach eine File hat und die dann ans Loopback-Device hängt und dann dieses DevLoop0 zum Beispiel dem Crypt-Setup gibt.
Genau. Damit kann man das Verhalten von Cryptoloop emulieren.
Genau, nachbauen.
Genau.
So, dann, was sollte man sagen? Genau, das war DM-Crypt. Anfangs wurde DM-Crypt auch verwendet mit, vielleicht mal ein bisschen technisch erzählen, was da abgeht. Also es wird, man kann Block-Chiffren in verschiedenen Modi einsetzen. Einer der Modi ist der sogenannte Cipher-Block-Chaining-Modus. Dort wird der Cipher-Block von der vorherigen Iteration XOR verknüpft mit dem Plaintext der nächsten Iteration und das wird dann neu verschlüsselt, um dann den nächsten Cipher-Block zu bekommen. So sind die Cipher-Blöcke untereinander verkettet, hat Vorteile, zum Beispiel im Gegensatz zum ECB, der Electronic Cookbook Mode, dort wo einfach Block für Block unabhängig voneinander verschlüsselt wird, hat man zum Beispiel das Problem dort, dass zwei gleiche Plaintexte zum gleichen Ciphertext führen. Und bei diesem Cipher-Block-Chaining hat man halt, dass Informationen, die ziemlich am Anfang der Kette stehen, sich bis ganz ans Ende durchpropagieren. Das heißt, wenn ich vorne was ändere, ändert sich hier nach hinten raus alles komplett, weil es immer mit rein geXORt wird. Und ja, Es ist das aber, also es ist ein besserer Modus, der ist robuster gegen manche Angriffe, wie eben jetzt der triviale ECB. Jetzt hat er aber das Problem, dass, wie ich gerade gesagt habe, dass wenn ich vorne was ändere, dass er nach hinten aus alles sich ändert, der komplette Ciphertext ab da ändert sich. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt eine 20 Gig Platte habe und ändere irgendwo eine Datei, dass er dann, was weiß ich, 15 Gig neu schreiben muss. Das ist natürlich nicht vertretbar. Und deswegen wird bei Festplattenverschlüsselung üblicherweise diese Chain aufgebrochen und dann zum Beispiel auf Sektorgröße der Festplatte einen Schnitt gemacht. Und dann in der Nexion, mit dem Nexion-Sektor wieder neu angefangen. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal immer nur einen Sektor neu schreiben, wenn ich irgendwo ein Bit ändere. Genau. Dieser, wer es vielleicht geblickt hat, dieses CBC ist rekursiv, okay, und irgendwo brauche ich einen Anfang. Und der Anfang ist der sogenannte Initialisierungsvektor oder auch IV genannt. Und dieser Initialisierungsvektor, der kann Plaintext sein. Und ist dann auch tatsächlich in diesem Device-Member-Crypt bisher Plaintext gewesen. Und zwar war es einfach die Sektornummer. Und das hat jetzt aber manche Angriffe erlaubt, wie zum Beispiel
Watermark-Attack.
Wie der Watermark-Attack, also dieses richtig böse Nachweisen, diese Datei liegt auf dieser Platte. Und dieser Clemens Fürwirth hat sich hingehockt und hat einen Workaround um dieses Problem gemacht, dieses sogenannte ESSIV. Das bedeutet, er nimmt den Initialisierungsweiser, also die Blocknummer, und pappt dann auch einen gehashten...
Nimmt
den
Hash von einer Key.
Genau, den Hash von einem Key, pappt ihn dazu, pappt noch ein Salt dazu,
genau,
und verschlüsselt es mit dem Key und nimmt das als Initialisierungsvektor, als irgendwie fast total ausgefuchst ist. Ich bin jetzt kein Kryptologe, aber angeblich, der springende Vorteil ist jetzt, dass der Angreifer den Initialisierungsvektor für den Block nicht mehr kennt und damit er keine Watermark-Attacks machen kann, weil die braucht er da dazu. Wen es interessiert, wie gesagt, das Paper von ihm
wird verlinkt.
Verlinkt man auf unserer Seite, der kann das nachlesen. Also Kryptografie ist ein Fass ohne Boden, ja. Ich dachte mal so, ja, lerne ich mal kurz ein bisschen Krypto. Dann liest du in so einem Buch, ja, fängst mal an bei Zahlentheorie. Und man muss ja anfangen, gell? Und dann liest du in so einem Buch und dann steht da so ein Satz und dann liest du den Beweis und du hast alles verstanden bis auf einen Schritt. Und bei diesem Schritt steht ein Kommentar dabei und bei diesem Kommentar steht, du sollst die Theorie dazu in diesem Buch nachlesen, ja. Und so geht's in einer Tour.
Rekursiv halt.
Ja, wirklich. Ich habe es irgendwann aufgegeben. Also ziemlich krasses Zeugs. Und ich kann da ehrlich gesagt nur auf die selbsternannten Krypto-Gurus, denen einfach nur keiner widerlegen konnte, dass sie Scheiße labern, denen vertraue ich jetzt einfach mal und plapper nach, was sie sagen. Wir verstehen, also ehrlich, vollständig verstehen tue ich es nicht. Aber ich glaube, das tun wenige. Okay. Genau, jetzt wollen wir mal endlich zum Thema Root-Partition verschlüsseln kommen, oder?
Was ist mit Lux?
Also Lux. Also gut, machen wir Lux. Erzähl mal was über Lux.
Lux, das hat sich auch der Typ ausgedacht, der gerade das ESSIV entwickelt hat. Das Problem bei den bisherigen Möglichkeiten, die wir vorgestellt haben, war, dass es immer nur eine Passphrase gibt, die Partition den Container entschlüsselt. Und da hat er sich einfach Gedanken über das Key-Management gemacht und ist dazu gekommen, dass er einfach einen Header in den Container vorne ranschreibt. Und da gibt es bis zu 8 Key-Slots, wo dann der Key verschlüsselt.
Der Master Key.
Der Master Key.
Mit 8 verschiedenen Passphrases.
Verschlüsselt drin liegt.
Drin liegen kann.
Genau. Und man kann einfach Keys wieder rauslöschen. Der hat. Und ist einfach schön gemacht. Aber ein großes Problem ist, wenn ein Block in dem Header kaputt ist, dann ist das Ganze.
Kann man es auch nicht manuell?
Mit DD halt, aber es besteht eigentlich sonst keine Möglichkeit.
Okay, also wenn die Head-Informationen kaputt sind, ist der ganze Container im Arsch.
Genau.
Und okay, ist aber oft so, dass Head-Informationen kritisch sind.
Ja, aber es besteht halt keine Möglichkeit, die irgendwie zu backuppen. Mhm. Wenn du das jetzt unter Windows einsetzt zum Beispiel.
Mhm, außer du hast den Master Key irgendwie irgendwo noch rumliegen, dann kannst du von Hand vielleicht wieder reparieren.
Ja, es stehen halt, du musst halt komplett zum Beispiel...
Unter Windows? Entschuldigung, Lux gibt es für Windows?
Free of the OTFE.
Ich erinnere mich, ja, genau. Okay, also Lux ist quasi Linux Unified Key System oder sowas, oder Key Management System, ich weiß gar nicht, ist einfach ein Verwaltungsaufsatz auf dem Crypt, verwendet also drunter diesen Device Mapper mit diesem Krypto-Zusatz und erlaubt eben das ganz einfache Administrieren von solchen Systemen. Jetzt kann ich zum Beispiel mehrere Benutzer haben und die brauchen nicht das gleiche Passwort verwenden, sondern jeder kann sein eigenes Passwort verwenden, um irgendwie die Datenpartitionen von Geschäftsverzeichnis
zum Beispiel.
Oder sein eigenes Home-Verzeichnis und so weiter. Halt alles ziemlich elegant. und hat sich noch ein paar Gedanken über Sicherheit gemacht. Es geht nämlich darum, wenn ich so einen Master Key Slot lösche, der Master Key ist so klein, dass er auf einen Sektor der Platte passt. Jetzt habe ich aber das Problem, dass Platten ein transparentes Mapping haben für kaputte Sektoren. Das bedeutet, wenn ein Sektor auf der Platte kaputt ist, dann wird es nach außen überhaupt gar nicht propagiert, sondern wenn von außen der Befehl kommt, auf diesen Sektor schreiben, wird es intern einfach woanders hin gemappt und fertig. Das ist halt zur Robustheit der Platten ziemlich wichtig. Jetzt kann es aber sein, ich sage, diesen Sektor bitte löschen, weil da liegt mein Master Key drin und der löscht den gar nicht, weil der mittlerweile als defekt markiert wurde, sondern löscht den anderen. Und dann liegt der Master Key weiterhin auf meiner Platte rum. Und ist vielleicht blöd, wenn zum Beispiel gerade das Passwort geleakt ist oder sowas. Und deswegen machen die folgendes, die nehmen den Key und blasen den künstlich auf. Der wird dann, glaube ich, 1000-fach oder sowas.
Ja, 4000 oder so.
Also, ja, was ich mehrere tausendmal größer, als eigentlich sein müsste. Dieses Aufblasen ist aber so gemacht, dass es nicht redundant ist. Das heißt, ich brauche tatsächlich alle 1000 Sektoren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt alle diese 1000 Sektoren durch dieses Mapping der Platte ausgeblendet werden, ist so gering, dass man sagt, okay, das passt. Sowas machen die zum Beispiel.
Das ist einfach gegen so Paranoia, also wenn jemand dann die Festplatte nimmt und sich so forensischen Tools drauf geht, um sich da irgendwelche Informationen zu beschaffen.
Genau.
Also der hat sich darüber ziemlich viele Gedanken gemacht und...
Was er noch macht, ist Salting und Stretching. Salting bedeutet, das gibt es eigentlich schon seit Unix-Krypt. Ich habe halt ein Passwort und dieses Passwort wird jetzt... Dieses Passwort muss ja irgendwie da abgelegt, gespeichert werden. So. Jetzt wird es aber nicht einfach so genommen, wie es ist und dann irgendwie verschlüsselt und abgespeichert, sondern es wird noch ein Salt dazu gepackt. Das ist ein Stück Text, der kann Plain Text sein. Da wird einfach davor gepackt und dieses gemeinsame Ding wird dann verschlüsselt abgelegt. Das Wichtige daran ist ganz einfach folgendes. Wenn ich sogenannte Rainbow Tables mache, sind also Tabellen, die einmal vorberechnen für alle Passwörter, was da das kryptete Zeugs dazu ist, gab es zum Beispiel schon für Windows Rainbow Tables.
Kann man kaufen oder per BitTorrent runterladen.
Genau, sehr berühmt. Dann ist es halt so, dass ich jetzt pro möglichen Salt, der davor stehen kann, eine extra Rainbow Table braucht. Und damit treibe ich halt den Aufwand des Benutzers beliebig hoch. Jetzt brauche ich halt nicht 10 Gig, sondern irgendwann brauche ich halt 10 Terabyte oder sowas. Und irgendwann kann man sagen, okay, das passt jetzt. Solche Ressourcen hat niemand. Und Stretching bedeutet, dass er den Krypto-Algorithmus nicht nur einmal verwendet, sondern mehrfach und damit wiederum auch die Zeit für einen Angreifer, der brute-forcen will, oder der nicht nur brute-forcen oder irgendwie über eine Dictionary-Attack oder so drauf gehen will, ihm seine Zeit hochjagt, die er braucht. Und für mich selber ist es nicht so aufwendig, für mich verdoppelt sie sich oder verdreifacht sie sich, aber bei ihm ist es halt exponentiell dann sein Aufwand. Genau. Okay, Lux war das. Also ich bei Susi mittlerweile...
Bei Gentoo, glaube
ich. Bei Gentoo, Susi nicht? Ich dachte bei Susi auch, weiß nicht. Also bei Gentoo auf jeden Fall, als Third-Party-Build, zur Verfügung und wird wohl, ist auch standardisiert übrigens, also es gibt einen Standard dazu. Wer hat den rausgelassen, den Standard, weißt du das?
Weiß ich nicht.
Okay. Es gibt aber einen Standard dazu und deswegen kannst du Tools wie zum Beispiel dieses OpenOFTE, was für ein scheiß Name, übrigens, geben, die eben Support für solche Lux-Partitionen liefern. Genau. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik. Ich hoffe, Uli hat noch einiges auf seiner lustigen CD drauf.
Ich glaube nicht.
Und danach kommen wir endlich dazu, wie man komplette Systeme verschlüsseln kann. Also nicht nur einzelne Partitionen, sondern den kompletten Rechner, alles. Und Swap noch dazu und Hibernation File auch noch dazu.
Yeah.
Yeah.
Promotion.
Also. Bis nachher. Viel Spaß. Just get it right. I wanna sing a song about you. It's the last thing I would do. Give it up. Give it up. I'm waiting for the day. All my bills are paid. I'm waiting the whole night without a plan in sight. But I don't wanna sing a song about you. It's the last thing I would do. Give it up. Give it up. That I can't live without a drum. Please believe me that I can't live without a drum. Without a beat I can't go on. Without a beat I can't.
That's the last thing I want to give it up.
Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm und erzählen euch was über Festplattenverschlüsselung. Informationen über uns auf www.defradio.de und wir haben immer noch keinen Jingle. So eine Scheiße. Okay, wo waren wir? Genau. Jetzt wollen wir endlich mal zu dem heiligen Gral kommen, nämlich Verschlüsseln von ganzen Systemen, nicht nur einzelne Dateien oder einzelne Partitionen oder sowas, sondern komplette Systeme, damit ich mir nicht Gedanken machen muss über, oder nicht so viel Gedanken machen muss über Seiteneffekte, wo die Daten sonst noch überall vielleicht plain eben abgelegt werden. Kann dann, wenn Swap verschlüsselt ist und so weiter, ziemlich unbekümmert damit meinem System arbeiten. Okay, welche Möglichkeit? Jetzt gehen wir mal die Betriebssysteme wieder durch, die wir so kennen. Fangen wir mal an mit Windows. Und bei Windows hat man mal wieder das übliche Problem. Man kriegt von nix quasi den Source, von fast nix. Man kriegt es ganz schwer irgendwie selber ins Laufen, wenn nicht irgendjemand, der Zugang zu den Sourcen hat, es einem macht und so weiter. Die übliche Scheiße übrigens, ich kann Richard Stallman mittlerweile voll verstehen. Es ist irgendwie unter Windows richtig Tradition, die Sourcen nicht rauszurücken. Ich weiß auch nicht warum. Ich war zum Beispiel unterwegs, um nach einem Oszilloskop zu gucken. Und zwar digitales Oszilloskop, was über so eine serielle Schnittstelle dann die Daten auch hergibt. Und die sprechen da so ein lustiges ASCII-Protokoll und so weiter. Und die Speck dazu gibt's. Und das sind halt, weiß ich, 50 Seiten oder was. Und da hatte ich irgendwie keine Lust, mir die alle durchzulesen. Hab mal geguckt, gibt's eigentlich schon fertige Software. Da gibt's natürlich von dem Hersteller, gibt's aber nur LabVIEW. LabVIEW ist der letzte Dreck und ist kommerziell und ist closed source und überhaupt bringt mir überhaupt nichts und läuft nur unter Windows, bringt mir sowieso nichts. Und dann habe ich halt mal geguckt, was es sonst noch gibt, und irgendwie die Leute, die sich mit dem OSCE beschäftigt haben, sind alles Windows-User, und da gab es tatsächlich einen, der hat sich voll den Aufwand gemacht, hat ein Programm geschrieben, das die Daten ausliest und dann eine Fourier-Transformation drauf macht und super anzeigt und alles ganz geil. Ich so, yeah, da gehe ich hin, klar mit dem Code, ja scheiße, was kriege ich, nur eine Echse. Und so geht es die ganze Zeit. Und so ist es in diesem Bereich auch. Es gibt ein paar kommerzielle Anbieter für die Verschlüsselung. Einer zu nennen wäre zum Beispiel Safeguard Easy. Uli, kannst du irgendwie großartig was sagen?
Nein, da ich selbst persönlich auch kein Windows einsetze. Deswegen, falls jemand Erfahrung damit gemacht hat, ruft an.
Vielleicht anrufen 0731 983 209 oder im Chat irc.bn-ulm.de, Channel Def Radio. Wir haben wenig Erfahrung, wie gesagt, mit diesem System. Ein Problem allerdings, möchte ich einfach darauf hinweisen, wenn es kommerziell ist und vor allem, wenn die Source nicht da liegen, müsst ihr dem Hersteller vertrauen. Punkt. Und ihr habt keine Möglichkeit, dass irgendwelche dritte, unabhängige Leute, die von sich behaupten, sie seien Security-Gurus, die sich das mal angucken und mal ein bisschen ein paar Robustheitstests und ein paar Angriffe fahren und so weiter. Ihr müsst einfach dem vertrauen und gut ist, und ich würde es nie tun, bei sowas nicht.
Man zahlt ja noch Geld dafür und kriegt nicht mal den Source, also bitte.
Ein anderes kommerzielles Produkt ist dieses Drive Crypt Plus.
Das ist wohl ziemlich cool, ist wohl aber auch ein bisschen teuer. Es hat halt ein Feature, das nennt sich Hidden OS. Das ist sowas wie der geheime Container unter TrueCrypt. Man installiert so Betriebssysteme. Und je nach Passwords, die man eingibt, wird entweder das richtige OS gebootet oder das Fake-Betriebssystem. Sprich, man kann also, das ist einfach der Ansatz von TrueCrypt noch komplett weitergeführt.
Auf ganze Systeme. Und unter Linux hat man diesen Stress gar nicht, da brauchen wir dieses Super Drive Crypt Plus nicht, weil man da einfach mit TrueCrypt selber genau das bauen kann. Richtig. Und zwar total easy. Wie, das erzählen wir nachher, zu Linux kommen wir gleich. Stichwort heißt initrd.
Yeah, RAMDisk.
Okay, was gibt's sonst noch? CompuSec?
CompuSec, das ist eine Freeware, aber auch, man bekommt halt nicht den Source, wieder die gleichen Probleme, die Alex gerade eben angesprochen hat.
Aber wenigstens ist es kostenlos.
Ja, aber es gibt wohl, einige Leute haben wohl mit Problemen berichtet, aber es ist halt das Problem bei Windows, da ist so ein großes Spektrum an Usern, die entweder was selbst falsch machen und dann das auf das Programm schieben oder nicht. Deswegen kann ich das Ganze nicht beurteilen, genau. Aber es ist halt wohl problembehaftet, das CompuSec.
Also so viel, wenn ihr Windows habt und es mal probieren wollt, probiert mal die Tools durch. Und wenn ihr Erfahrung damit habt, wären wir auch interessiert, dass ihr uns die mal mitteilt.
Macht vorher aber ein Backup eurer Daten.
Genau. Dann OS X geht es. Kann man da komplette Systeme verschlüsseln? Soweit ich weiß, nicht.
Genau, soweit ich weiß auch nicht.
Ja. Also unser Admin hat sich damit mal ziemlich lange auseinandergesetzt und nach tagelangem Fluchen ist er zur Erkenntnis gelangt, dass es nicht geht. Es liegt nicht am BSD selber, es liegt einfach am OS X, dass man da nicht an alles rankommt, weil zum Beispiel mit FreeBSD geht's. Und zwar gibt es da zwei Systeme. Früher gab es das GBDE, hieß es, glaube ich. was heißt es ausgesprochen nochmal, die Abkürzung? Geom-Based Disk Encryption. Ist im Endeffekt so ähnlich wie das DM-Crypt, hat aber ein wesentliches Problem. Man kann nämlich damit kein Root-Dateisystem mounten. Und auf dem letzten Kongress war einer, der vorgestellt hat, wie man damit es trotzdem hinkriegt, und zwar voll der Trick und so weiter, indem man von einem USB-Stick bootet und dann so ein Root-Dateisystem nachher anlegt und dann rein symlinkt in seinen USB-Stick und dann funktioniert das alles. Ein bisschen Black hässlich. Magic. Ja, ein bisschen Blackmagic-mäßig. Aber dieses GBDE wurde abgelöst durch ein neues System, das nennt sich Geli. Und Geli kann jetzt auch Root-Dateisysteme mounten. Und das heißt, man kann mit FreeBSD komplette System-Encryption machen. Genau. Und also, wie gesagt, mit DeckOS X geht es nicht. Eins noch zu erwähnen, bei OpenBSD, man mag ja über OpenBSD denken, was man will, aber was Thema Sicherheit betrifft, sind sie einfach gut mit dabei. Bei OpenBSD kann man nämlich das Swap encrypten, indem man mit syscontrol VM für Virtual Memory .swapencrypt.enable auf 1 setzt und fertig.
Also das ist cool, Leute.
Ganz das ist ehrlich. Richtig cool, ja. Unter Linux Swap encrypten funktioniert eigentlich so, wie, also auch eigentlich mit dem DM-Crypt. Und unter Linux ist das Swap quasi eine Partition, die Swap-Partition, und dann wird halt eben die verschlüsselt, und das System verwendet dann eben nicht die Swap-Partition, sondern eben das verschlüsselte Device vom DM-Crypt und fertig.
DevMap Swap oder wie auch immer ihr das dann nennt.
Genau, und das war's dann. Und mit dem könnt ihr Swap-On machen und gut ist. Dieses Crypt-Setup bringt auch noch eine Datei etc-crypt-tab mit, wo man das eintragen kann, dann wird das beim Booten gleich alles automatisch gemacht. Eigentlich auch ziemlich easy.
Was cool ist, zum Beispiel kann man dann eintragen, dass für den Swap-Space automatisch ein Key aus der View-Random genommen wird.
Dass bei jedem Mal ein anderer Key verwendet
wird. Genau, und dann automatisch im KSwap aufgerufen wird, um ein Swap-File-System draufzubringen, und gut ist.
Genau, ziemlich easy. Unter Windows wüsste ich jetzt nicht, wie ich Swap verschlüsseln soll. Weißt du da was?
Ich denke, dass man kann festlegen, wohin der Swap-Space geschrieben wird.
Und den kann man in die Datei umleiten, oder? Oder was?
Ja. Okay. Oder zum Beispiel, Ding, wenn du das komplette System verschlüsselt hast, ist es ja kein Problem.
Kommt drauf an, ich weiß ja nicht, wie die das machen. Was es heißt, was es bei denen heißt, das komplette System.
Systempartition, komplett alles.
Okay, also würde es wahrscheinlich auch bei denen funktionieren. Okay.
Genau.
Ja, jetzt kommen wir mal zu Linux. Wie machen wir eine komplette Verschlüsselung des Systems unter Linux? Und Linux besitzt einen Mechanismus, der nennt sich initrd. Und der ist eigentlich ziemlich cool. Kommt aus der Zeit, wo man zum Beispiel einen Server hat und hat SCSI-Platten dranhängen und hat aber für diese SCSI-Platten keine Open-Source-Treiber, sondern nur so kommerziellen Scheiß, wo man die Source nicht hat. Das heißt, man kann es insbesondere nicht in seinen Kernel reinhängen.
Oder muss irgendwelche Userland-Tools noch vorher aufrufen.
Genau.
Und was weiß ich.
Muss irgendwelchen Kram machen, und zwar den Kram machen, bevor man sein eigentliches Root-Dateisystem auf das zugreifen kann und das mounten kann. Und initrd funktioniert ganz einfach so. Ich habe ein Dateisystem. Meistens nennt man dafür KramFS, es ist extra, also das Dateisystem-Typ KramFS ist extra für so RAM-Disks gemacht. Es ist dann eine Datei, also ein Image eines Dateisystems, das dann nachher im RAM geladen wird und gemountet wird und dann einfach verwendet werden kann wie jedes andere Block-Device. Und der Linux-Kern bootet und bootet dann in diese RAM-Disk nach rein, ruft dann in diese RAM-Disk init auf. Und dort kann Linux dann,
erzählen. Bitte?
Nicht Linux erzählen. Ah doch, Linux erzählen. Ja doch, bei mir ruft es dann immer. Okay, ja, sorry, genau. Das war mein Setup. Es läuft eine Datei namens Linux erzählen, ist ja eigentlich wurscht. Auf jeden Fall kann man dort ein Skript ablegen, was dann alles Nötige tut, um das eigentliche Root-Dateisystem vorzubereiten, und kann danach mit pivot-root, heißt das Kommando, die Root-Dateisysteme austauschen und dann durchbooten und das eigentliche init aufrufen vom richtigen System. So, und diesen Mechanismus benutzt man jetzt einfach, um komplette Systeme zu verschlüsseln. Man bootet zum Beispiel von einer CD oder von einem USB-Stick oder irgendwie.
Oder übers Netz.
Oder übers Netzwerk, genau. Holt sich einen Kernel und holt sich eine initrd, und der Kernel, der bootet dann durch und startet die initrd, und die initrd, keine Ahnung, fragt jetzt zum Beispiel nach einem Passwort.
Genau.
Und dann kann ich das Passwort eintippen und dann ruft der DM-Crypt auf und mountet es und macht pivot-root und bootet durch und fertig.
Genau. Oder in dem Fall, wenn man TrueCrypt nimmt und das den Hidden Container nimmt, dann hat man die Möglichkeit, auch so ein Hidden OS zu booten, indem man einfach die Passphrase vom zweiten Container einfach eingibt, und dann wird der richtige Container hingebunden.
Genau, und automatisch.
Und das andere System gebootet.
Also ziemlich cool. Wo es also für Windows extra Software braucht,
wo man viel Geld dafür zahlen muss.
Ist bei Linux einfach dabei.
Yeah.
Buy it, use Grümmel. Ja, und wer damit rumspielen will, anschafft, kann echt mal Grümmel angucken. So.
Das ist voll fett. Wir kriegen kein Geld dafür.
Ja, wir kriegen kein Geld dafür, aber es muss man promoten, ja, wenn es gut ist. Es ist auch nicht kommerziell, ja. Wir sind hier freies Radio. Mhm.
Und ist so ein Österreicher-Abo, ist auch nicht.
Hier keine Erbfeindschaften wieder auf den Tisch holen. Okay, ja, init.ad. Was richtig cool ist, also es gibt ja das Problem, wenn man das System dann bootet, braucht man ja irgendwie das Passwort. Das muss ja irgendwo sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Server hat, so einen File-Server in seinem Wohnzimmer oder so, der die ganze Zeit im Eselnetz hängt und sich Musik runterlädt und man hat Angst, dass die Polizei irgendwann vor der Tür steht, dann verschlüsselt man das und die Polizei steckt ja alles aus, nimmt es mit und dann war's das, dann kommen sie nicht mehr ran. Aber das Problem ist halt, wenn das Ding mal rebooten muss, aus welchem Grund auch immer, muss ich hinschlappen, muss eine Tastatur einstecken, muss einen Moni anstecken und muss das Passwort eingeben und Enter drücken. Ist blöd. Den Schlüssel aber irgendwie auf der Platte ablegen ist auch blöd, weil dann kann ich es mir gleich sparen. Und irgendwie so ein USB-Stick ist auch blöd, weil den vergesse ich dann meistens hinten dran, nehme sie mit und dann ist auch vorbei. Was aber richtig cool ist, wenn man sich die Passphrase, die man braucht, aus dem Netz zieht. Weil dann kommt die Polizei nämlich bei einem vorbei, hat eine Razzia fürs Wohnzimmer oder für die Wohnung, nimmt alles mit, aber hat natürlich keine Razzia für zum Beispiel die Wohnung vom Kumpel, wo dann eben ein Dienst läuft, der mir beim Booten den Key rüberrückt. Oder natürlich irgendwie authentifiziert und so weiter, ist klar, und verschlüsselt vielleicht noch und so, ist auch klar.
Oder zum Beispiel bei einem amerikanischen Provider oder so, man kann es ja noch ein bisschen extremer machen.
Irgendwo halt, und dann ist es halt ziemlich cool. Ich habe keinen Stress mit Reboots und bin trotzdem safe.
Oder was man auch machen kann, ist zum Beispiel, man startet den Mini-SSHD, loggt sich ein dann und gibt dann die Passphrase ein. Ist auch möglich.
Ja.
Auch ziemlich cool, weil einfach in der init.ad, man kann machen, was man will, das ist ein
fertiges System.
Ja.
Und was die init.ad mitbringt an Kernel-Modulen und an Userland-Tools, man kann auch nur in der init.ad arbeiten und gar nicht auf die Platte gehen. So ähnlich, sage ich mal, funktionieren ja diese Live-CDs.
Genau.
Die einfach auf der RAM-Disk arbeiten. Also ich habe einen voll-featured Linux und kann damit alles machen, was mit einem anderen normalen Linux auch geht. So, jetzt haben wir mal die ganze Systempartition verschlüsselt. Aber wir sind immer noch nicht ganz safe. Und zwar ist nämlich die Frage, jetzt kommen wir nämlich auf dieses Chain-of-Trust-Zeugs. Was ist eigentlich mit dem Kernel? Wo habe ich den eigentlich her? Wenn ich jetzt den Kernel auf der CD habe und jemand schiebt mir eine andere CD unter, oder den Kernel, Moment, fangen wir erstmal an, der Kernel liegt auf der Platte.
Ja, unverschlüsselt, das einfachste
Setup. Genau, das einfachste Setup. Ich habe eine Boot-Partition, da liegt der Kernel drin und die init.ad und ich mounte einfach direkt diesen Kernel und damit es halt einfach stressfrei ist, dann habe ich eben das Problem, was ist, wenn jemand mir das Notebook wegnimmt, dann eine Krümel reinschmeißt und mir einen anderen Kernel unterschiebt und ich mag das nicht und ich boote dann den manipulierten Kernel, der dann, keine Ahnung, irgendwie
Keylogger.
Keylogger oder sonst irgendwelche Backdoors oder irgendeinen Kram hat.
You are owned.
Genau, dann ist es vorbei mit der Sicherheit. Deswegen solltet ihr den Kernel auf einem Extra-Medium haben, zum Beispiel einen USB-Stick, den ihr die ganze Zeit mit euch rumschleppt.
Der USB-Stick sollte halt nicht kaputt gehen.
Der USB-Stick, oder ihr habt halt ein Backup wiederum und so weiter. Das Backup-Problem hatten wir ja schon. Und ihr schiebt dann halt immer den USB-Stick rein und bootet von dem. Dann ist die Hardware selber, also euer Notebook oder euer Desktop, zusammen mit der ganzen Platte, den ganzen Daten, eigentlich nichts wert, sondern ohne den USB-Stick geht gar nichts. Ist in Ordnung, das Problem ist aber, USB-Sticks kann man wieder beschreiben. Das heißt, wenn mir einer den USB-Stick klaut, dann habe ich das Problem, dass er dann vielleicht mir einen anderen Kernel unterschiebt. Deswegen, wenn ihr es richtig sicher haben wollt, dann nehmt ihr eine CD, brennt den Kernel und die init.ad auf die CD und schließt die ab, die CD, dass man sie nicht noch weiter beschreiben kann oder so. Und unterschreibt die CD natürlich und legt sie bei jedem Booten ein.
Und überprüft auch, dass das eure CD ist.
Ja, durch die Unterschrift.
Genau. Und stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr auch von der CD bootet.
Genau, dass das BIOS nicht umgestellt wurde, dass es gar nicht von der CD bootet, sondern von der Platte, wo mittlerweile ein manipulierter Kernel rumliegt. Und so weiter und so weiter.
Ihr seht, das ist eigentlich eine große Scheiße.
Sicherheit ist immer eine Aufwandsfrage. Absolute genau. Sicherheit gibt es nicht. Ich kann einfach mit mehr Aufwand dem Gegner mehr Aufwand machen. Und mehr, also das war's. Das ist halt einfach ein Spielchen. Und irgendwann kann ich sagen, okay, wenn einer jetzt wirklich so viel Aufwand treibt, dann kriegt er mich doch, aber...
Dann kriegt er den verschlüsselten Key vielleicht.
Ja, je nachdem halt, wie das Setup aussieht. Genau. Was soll ich jetzt sagen? Habe ich es vergessen.
Weiß nicht, machen wir einfach Musik und dann.
Sollen wir kurz so, richtig. Okay, kann man das überblenden?
Ich weiß es nicht. Probier's mal.
Hast du noch viel Musik?
Nö, glaub nicht.
So langsam wird's knapp. Ihr merkt, unsere Redeblöcke werden länger, weil die Musik wird weniger. Ja, übrigens zum Thema Musik. Wir sind immer auf der Suche nach guter, freier Musik. Frei heißt vor allem kein GEMA, heißt aber auch sonst nicht die Verwertungsrechte abgetreten und die Autoren, ich sage immer Autoren, die Künstler sind bereit, dass wir das hier spielen und streamen und im Archiv und so weiter. Dann Mail bitte, keine Attachments aber, ja, keine MP3s hinten ranhängen. Mail, wo wir die mal kontaktieren können und so weiter. Wir sind sehr interessiert, egal welche Richtung. Wir haben verschiedene Leute hier, die Musik machen und alle stehen auf verschiedene Dinge. Wenn ihr Metal habt, dann meldet es an mich. Wenn ihr so Kram habt, wie jetzt gleich wieder läuft, meldet es an Uli. Ja, wir sind sehr daran interessiert. Wie gesagt, es ist ein nicht unerheblicher Aufwand, immer genug freie Musik hier zusammenzukriegen. Deswegen werden wir dankbar um Hilfe. Genau. Also, jetzt machen wir Musik. Bis nachher und tschüss.
Mrs. Cartwright, won't you stay to leave me tonight? Please, Mrs. Cartwright, won't you stay to leave me tonight? 'Cause I have nothing that you won't pay. I have nothing more to give. There is nothing that I own, babe. There is nothing left to give. There's nothing to hide. There's nothing to see.
I wanna show you where you're from. Don't ask why, 'cause I can't answer. I couldn't even lie. I miss you all the time when you're around. I miss you all the time when you're with me. I can't
Yo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio und es geht hier um Festlandverschlüsselung. Und wir durften uns eben im Chat anhören, wir seien paranoid. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie paranoid wir wirklich sind. Weil jetzt erzählen wir euch mal wirklich, wie unsere Policy aussieht. Also, dieses Buden von einer nicht wiederbeschreibbaren CD, die unterschrieben ist, die wir bei jedem Buden einlegen, das hatten wir ja schon mal. So, aber wir haben noch ganz vorher erwähnt, dass Festlandverschlüsselung allein nicht genügt, man muss auch noch an die Security des Systems im Betrieb denken. Das bedeutet zum Beispiel, keine MP3s abspielen, deren Herkunft man nicht kennt, zum Beispiel, wenn man selber gerippt hat.
Kein PDF mit dem Acrobat wieder öffnen, weil der JavaScript interpretiert.
Genau, keine Movies angucken, weil die von irgendwie aus dem Netz, keine Ahnung, nicht angucken, weil zum eben immer wieder Buffer-Overflows in den Movie-Playern und in den MP3-Playern und so weiter auftauchen. Es ist eigentlich fast so gefährlich, ein MP3 auszuführen, dessen Herkunft man nicht kennt, wie eine Exe-File auszuführen oder ein anderes Executable. Fast.
Okay, sehr fast. Viel fast. Flash-Plugins?
Verboten. JavaScript an sich? Verboten.
Java auf Webseiten?
ActiveX sowieso verboten. Die Idioten, die das für Linux nachbauen, die können an die Wand gestellt. Was haben wir noch?
Pakete unüberprüft installieren.
Genau, nur signierte Pakete natürlich. Da ist Debian leider ein bisschen nicht so toll, weil das Standard, das Basissystem selber, das kann ich nicht. Also wenn ich einen Deb Bootstrap mache, das kann ich mir nicht signiert runterladen, soweit ich weiß.
Ich glaube, im Testing haben sie das.
Haben sie es jetzt, kommt jetzt so langsam.
Ja.
Oh je. Auf jeden Fall haben sie dann wenigstens, wenn ich Deb Bootstrap mal hinter mir habe, lade ich mir das neue Apt runter, wo eben Apt-Key dabei ist, das eben die Pakete, die Paketsignaturen überprüft und so weiter. Jo, was haben wir noch?
Kein FreeSIF, kein Ding, keine Clients allgemein.
Ja, allgemein keine Clients, genau. Der einzige Client, der erlaubt ist, weil sonst kann man gar nicht arbeiten, ist der SSH-Client.
Und dann darf man noch sogar Web machen, also...
Der Browser aber nur mit viel Augen zudrücken, eigentlich nicht, ja.
Eigentlich müsste man VNC oder sonst irgendwas fahren.
Und auf eine andere Kiste gehen, aber dann hoffen, dass der VNC-Client dicht
ist. Also ihr seht, wir sind noch... Ihr habt uns unterschätzt.
Es geht noch weiter, ja genau.
Wir können noch viel mehr.
Genau. Okay, dann, wenn wir bei Paranoia gerade sind, was ist eigentlich mit unserer Hardware? Was ist zum Beispiel, weiß ich, was meine Tastatur macht? Ich meine, ich lasse mein Notebook irgendwo liegen und komme eine halbe Stunde später wieder.
Jemand hat einen Keylogger angeschlossen.
Jemand hat drunter einen Hardware-Keylogger an meine Tastatur anbaut. Oder die Tastatur irgendwie, okay, ausgetauscht, kann er schlecht, das merke ich wahrscheinlich, weil sie nicht mehr so abgegriffen ist. Oder weil auf einmal die Taschen andere Farben haben. Aber keine Ahnung, er hat einen Hardware-Keylogger dazwischen geklemmt. Und
oder,
jetzt?
Oder ein neues BIOS drauf vielleicht.
Oder mir ein BIOS. Was ist genau mit dem BIOS? Er geht her, wenn er physikalischen Zugriff hat, tut CMOS resetten, kommt ins BIOS rein, kann da irgendwie Kram machen. Kann vielleicht ein neues BIOS drauf flashen, was eben wieder zum Beispiel Keylogging macht.
Ja.
Ist ein Problem.
Für Großes sogar. Deswegen.
Auch wenn man damit viel Scheiße machen kann, ist eigentlich der einzige Weg, der richtige Weg, was das betrifft, eben dieses TPM-Zeugs. Also dieses Trusted Plattform nehmen. TMP? TPM heißt es.
TPM.
Wie heißt es? Trusted Platform Module oder sowas, glaub. Es ist einfach folgendes, ich habe eine Chain of Trust,
ist ein Chip?
Genau, ich habe jetzt gerade das Wort vergessen, was heißt nochmal Trust? Vertrauen. eine Kette des Vertrauens quasi und das Ganze fängt an, ich habe einen Chip, der ist am besten im Prozessor drin, damit ich den nämlich nicht runterlöten kann und austauschen kann. Und in diesem Chip ist eben ein Krypto-Key abgelegt und dann tut der Prozessor, wenn er bootet, als allererstes sich das BIOS angucken und holt sich die Prüfsumme oder irgendwie ein Hash oder irgendwas kryptografisch sicheres von dem BIOS, überprüft, verifiziert das BIOS, es ist dieses BIOS, was auch booten soll und startet. Und das BIOS überprüft dann mit einem Key, der dann wiederum im BIOS hinterlegt ist, den Bootloader und guckt, ob es der Bootloader ist, der gestartet werden soll. Und der Bootloader guckt, ob es dann das Betriebssystem, das Image ist, was er laden soll und nur dann lädt es und so weiter. Und das Problem, wie wir alle wissen, mit diesem TPM-Zeug ist, man kann es halt ausnutzen, wenn dieses, was Microsoft und anderen so vorschwebt, durchgesetzt wird, kann man damit halt einwandfrei digitales Rechtemanagement machen, weil das Betriebssystem kann dann natürlich dann nur Programme starten, die wiederum zertifiziert sind, und die Programme können dann nur Dateien abspielen, die wiederum zertifiziert sind. Das bedeutet, ich habe eigentlich gar keine Kontrolle mehr über meinen Rechner. Das darf nicht passieren. Aber wenn man diesen Missbrauch mal außen vor lässt und sich mal nur anguckt, was technisch damit möglich ist, dann ist es eigentlich richtig cool. Kann man zum Beispiel so eine Chain of Trust machen und dann einen Server, der remote irgendwo steht, einfach ruhig rebooten und man weiß, da passiert nichts. Und selbst physikalischer Zugriff hilft nicht, weil er muss dann schon die CPU austauschen.
Korrekt. Und zu dem ganzen Remote-Sache, wie ihr vorher mitgekriegt habt, und mit CD überprüfen und so weiter, ist es einfach nicht möglich, so ein komplett sicheres Remote-Krypto-Root-System aufzuziehen, weil man eben nicht weiß, ob er jetzt wirklich von diesem einen Medium gebootet hat und was weiß ich.
Genau. Also wenn ich irgendwo einen Server rumstehen habe, ist es echt ein Problem, ich weiß nicht, was bootet der. Und mit TPM wäre das Problem nicht mehr vorhanden. Was heißt wäre? TPM gibt es ja schon, Support davon im Linux kann auch schon. Kennst du jemanden, der das schon einsetzt oder so?
Nein, aber die Krümmel-Leute arbeiten dran.
Yeah!
Also Leute, benutzt Krümmel, das ist voll fett, die Distri.
Okay, das war jetzt aber keine Absicht. Das hört sich jetzt so an, als ob ich jetzt dem Uli hier so einen Ball zugespielt
habe,
damit er mal ein Krümmel-Tor schießen kann.
Er wusste es wirklich nicht.
Aber das überrascht mich jetzt gerade wirklich. Ja, genau. Also soviel zu Paranoia. Eigentlich brauchen wir auch sichere Hardware. Aber wie gesagt, Sicherheit ist eine Aufwandsfrage. Und jemand, der da kurz da in einer halben Stunde mir so einen Hardware-Keylog unterschieben kann, das ist wohl kein Standardgegner, sage ich mal.
Wahrscheinlich wird das vorher sowieso erstmal probieren, so an Informationen zu kommen. Er gibt Alex ein Bier aus und
eben, es gibt nämlich noch andere Möglichkeiten, an so Kram zu kommen. Genau. Sagen wir mal einfach mal Social Engineering
quasi. Genau. Und das wird wahrscheinlich viel einfacher zu lösen sein, anzugreifen über die Social Engineering, weil, naja, wenn man ein bisschen betrunken ist oder keine Ahnung, man ist halt freundlich, man labert ein bisschen und schon hat eine Information preisgegeben, die man eventuell nicht wollte.
Genau. Oder man lädt ihn irgendwann ein zu einem Bier und lässt sein Notebook kurz offen, weil, während man aufs Klo geht.
Genau. Und
schwuppdiwupps, aus die Maus. Genau. Okay, haben wir noch irgendwie?
Zu der Sache, viele Leute meinen ja, dass die Performance irgendwie total einbricht, wenn man jetzt so Krypto-Root hat. Also ich für mich kann sagen, ich mag es im normalen Arbeiten eigentlich gar nicht.
Ich auch nicht. Also es ist kein spürbarer Geschwindigkeitseinbruch durch die Verschlüsselung.
Ja.
Man merkt, man kann es messen, und zwar wenn man halt mal anfängt und hier Kilobyte, Megabyte-weise Daten durchschaufelt. Dann merkt man es, dass da was dazwischen ist, was eben ein bisschen braucht.
Die CPU geht hoch.
Genau, beim Kopieren geht die Load unerwartet hoch. Aber, für was hat man denn so Gigahertz-Boliden?
Genau, sie müssen auch mal von ihren 800 Megahertz auf ihre 1000 irgendwas hochgehen. Also.
Wo wir eigentlich gerade beim Thema Paranoia sind, fällt mir nämlich gerade ein, haben wir vorher angesprochen, wie es nämlich aussieht mit FireWire. Mhm. FireWire hat ein super-duper Feature im Standard. Die Idee an sich ist gut, aber naja, macht halt Probleme, und zwar es geht darum, wenn ich so eine Firewire-Kamera zum Beispiel ranhänge und die will jetzt ihre Daten auf die Platte schaufeln, dann muss jedes Mal die CPU sagen, ja, jetzt mach mal und so. Und deswegen gibt es bei Firewire das Feature, dass eben der Client DMA-Requests stellen kann. Das heißt, der Client kann sagen, hey, hör mal zu, Rechner, schaufel mal die Daten, die jetzt hier liegen, bei mir, darüber zum Plattencontroller. Und dann macht er das. Und die CPU kriegt davon überhaupt gar nichts mit. Oder, ich weiß nicht, auf den Plattencontroller geht, glaube ich, aber in den Speicher geht zumindest mal. Und es geht also ohne Zutun der CPU. Die CPU kriegt es auch gar nicht mit. Und das Ganze funktioniert, sobald das Firewire-Gerät Saft hat. Ich brauche nicht mal die Treiber im Kern. Das heißt, eigentlich, wenn man richtig paranoid ist, darf man mal hier mit Heißkleber seinen Firewire-Anschluss zupappen. Heißkleber reicht wahrscheinlich gar nicht, den kann man einfach entfernen. Am besten ist, man geht rein und lötet das Ding aus.
So weit sind wir noch nicht gegangen. Wir wollen noch Garantie auf das Gerät.
Es ist nämlich möglich, tatsächlich mit einem manipulierten Firewire-Client ranzugehen und dann den Hauptspeicher des Rechners auszulesen.
Wo Login-Passwörter zum Beispiel im Klartext rumliegen oder ähnliches.
Und es wurde zum Beispiel auf dem vorletzten Chaos Communication Kongress, glaube ich, vorgestellt, live. Da haben sie was ziemlich Cooles gemacht. Da war der Benutzer eingeloggt. mit einem ganz normalen User-Account. Und dann sind sie hergegangen mit so einem manipulierten Client, also war halt ein anderes Notebook, okay, haben es da rangestöpselt und sind durch den Hauptspeicher und haben alle Strukturen, die so aussahen, wie die Verwaltungsstrukturen des eingeloggten Benutzers, einfach mal die ID, die Benutzer-ID mit Nullen überschrieben, haben damit halbes System natürlich lahmgelegt, weil sie kreuz und quer Nullen reingeschrieben haben, aber haben es tatsächlich geschafft, dass der Typ einfach von Netz auf nachher Root bekam.
Das ist cool.
Ziemlich cool, ja. Oder was sie auch machen, irgendwie den Bildspeicher überschreiben, dass du dann halt auf einmal deine Grafikkarte komischen Kram macht, weil der kannst du natürlich auch reinschreiben und so weiter. Und kannst eben, wenn du auslesen kannst, Keys auslesen, eventuell, die gerade im RAM liegen.
Ja, oder Dateien, die nur bearbeitet oder ähnliches.
Weil verschlüsseltes RAM ist irgendwie witzlos.
Ja.
Also das RAM ist immer ein Angriffspunkt. Wenn man so ans RAM kommt, ist einfach ein Problem. Deswegen sollte man zum Beispiel nicht, wenn man so richtig paranoid ist, einfach ein X-Log machen und zur Mittagspause gehen.
Sondern ausschalten.
Sondern eigentlich ausschalten. Und auch kein Suspend to RAM machen eigentlich.
Korrekt, das ist verboten. Also benutzt es nicht.
Aber man benutzt es trotzdem, weil es einfach so sehr, sehr praktisch ist.
Und man kann angeben mit seinen Uptimes. Also.
Ja, genau. Ist mein super Uli hier. Wenn das jetzt unser Chef hört, dann gibt es morgen eine Kündigung. Yeah, hat auf seinem Notebook eine Uptime von 50 Tagen. Ja, gebt euch das mal. 50 Tage Uptime auf seinem Notebook. Und dann hat der Idiot einmal zu oft auf den Power-Button gedrückt, und zwar mit dem Power-Button weg, dann nehme ich wieder auf aus dem Suspend, hat einmal zu oft drauf gedrückt und dann ist er aufgewacht und hat sich runtergefahren. Yeah!
Promotion.
Scheiß ACPI-Demon, oder?
Genau. Ich suche mir morgen einen neuen Job.
Genau, soviel zu Paranoia. Ja, Sicherheit ist aufwendiger, ist nicht so ganz so komfortabel, aber wie gesagt, viele Tools machen es einem einfach. Also möglichst transparent das Ganze zu machen und so weiter.
Man muss sich auch heutzutage nicht mehr so mit der Materie auseinandersetzen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele How-Tos, die das einem erklären. Es gibt alles mögliche, Clicky Bunti und was weiß ich. Manche Distributionen unterstützen, soweit ich weiß, sogar CryptoRoot von sich aus schon. Ich glaube, SUSE gehört dazu. Also wer das einsetzen will, ist heutzutage eigentlich kein Grund mehr, das nicht zu tun.
Genau, ja, es geht vorwärts an dieser Front. Ziemlich cool. Also wir setzen es ein, also ich und Uli jetzt auch, seit mehreren Jahren jetzt fast, oder?
Ja,
und
von CryptoLoop angefangen.
Bis auf den Fall von Disaster Recovery, wo man ein bisschen mehr Stress hat, um das Ganze wieder herzustellen. Passt schon, oder?
Ja, also.
Okay, jetzt gehen uns hier die Themen aus. Wir haben aber noch 10 Minuten, kommt dem irgendwas?
Komm Leute, meldet euch oder ruft an.
Sagt mal irgendwas noch, was euch noch einfällt hier jetzt im Irk.
Ah, wir spielen Buzzword Bingo und Krümmel ist dann quasi die Wildcard. Ja.
Okay.
Spielen wir mal noch.
Machen wir Musik, vielleicht fällt uns ein bisschen nachher was ein. Genau. Und tschüss.
Herr Aktentaschenmann, wo gehst du hin? Herr Aktentaschenmann, macht das noch Sinn? Ist da überhaupt noch Leben in deiner Akte? Oder ist alles so richtig kacke? Ey, Aktentaschenmann, niemand hält dich auf. Ey, Aktentaschenmann, und du gehst drauf. Ist da überhaupt noch Leben in deiner Akte? Oder ist alles richtig kacke? Hey Aktentaschenmann, du siehst aus. Hey Aktentaschenmann, als kämst du ja nicht wieder raus. Ist da überhaupt noch Leben in deiner Akte? Oder ist alles so richtig kacke? Schmeiß sie weg, ey Aktentaschenmann. es hat doch keinen Zweck. Da ist doch noch Leben in deiner Akte. Schließ die Mappe und hau auf die Kacke.
Ich glaube, die Musik spielen wir mal nochmal, wenn wir eine bessere Aufnahme haben. Aber endlich mal eine Musik mit ein bisschen E-Gitarre und dann...
Bucky hat schon gemeint, dass jetzt du dran bist.
DJ-Wechsel. Nein, ich musste das jetzt leider abbrechen. Das hat ziemlich gekratzt. Wir spielen das nochmal, wenn wir eine bessere Aufnahme haben.
Falls.
Wie falls? Die bekommen wir. Wir treten den so lange, bis wir die kriegen. Was mir noch eingefallen ist, was wir vergessen haben zu sagen... ist nämlich Hibernation, genau. Haben wir nämlich vorher ganz kurz angesprochen, Hibernation-File, also wenn ich Suspended Disk mache, ob das dann verschlüsselt ist oder nicht, weil eigentlich ist ja ein Abbild vom RAM, was er da hinklatscht, und das soll der Tunlicht nicht unverschlüsselt machen, weil sonst habe ich den gleichen Stress wie bisher.
Korrekt, unter Linux wird das Hibernation-File einfach in das Swap reingeschrieben, sprich, wenn man das Swap verschlüsselt, ist dann eigentlich wieder...
Also nicht in die Swap-Partition, sondern auf das Swap-Device.
Ja.
Und wenn das verschlüsselt ist, dann ist auch das Ding verschlüsselt.
Richtig, dann muss ich halt den Key dazu marken.
Am besten auf der Platte speichern.
Korrekt, aber wieder nicht verschlüsselt und nicht auf dem normalen, auf der anderen, auf der Hauptpartition, weil da ja wieder Journaling drauf ist. Sprich, wenn das beim Schatten vom...
Okay, erzähl erst mal, wie Hibernation funktioniert.
Man startet einfach das Betriebssystem, bootet ganz normal. Und stellt dann plötzlich fest, oh, der Swap sieht so aus, als hätte ich vorher Suspended, also Hibernation gemacht. Und lädt dann die Informationen, die im Swap-Space drin sind, ins RAM und setzt dann fort, einfach. Und das Problem dabei und beim Runterfahren wird einfach der RAM-Inhalt in den Swap-File rein oder in Swap halt abgespeichert und gut ist. Es wird kein U-Mount gemacht, gar nichts. Und wenn man jetzt in der Init.d zum Beispiel das File-System mountet, dann wird ein Journal-Playback gemacht, weil das File-System unsauber runtergefahren ist. Und
ja, aber man sollte erst gucken, ob ein Hibernation-File im Swap liegt, bevor man es root mountet, oder?
Ja, es geht jetzt darum, wie man an den
Key kommt. Ach so, genau. Den Key kann man dann nicht auf dem
Root-File-System
ablegen.
Genau. Sondern müsste ihn entweder irgendwo extra abspeichern oder dann halt immer den gleichen Key verwenden. Zum Beispiel den Key, den er auch für die normale Platte benutzt.
Okay, dann ist es einfach weiterhin mein Passwort, was ich eingeben
genau.
Muss, gut ist. Okay. Jo, wir sind hier durch. Irgendwie mehr fällt mir nicht ein. Im Irk fällt auch keine mehr irgendwie was ein. Okay, dann verabschieden wir uns hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Sendung ist in 2 Wochen. Thema, ist es überhaupt schon bekannt?
Schau mal
kurz, nicht bekannt, okay. Keine Ahnung, Thema.
Wir müssen noch Werbung fürs Grillen kurz machen.
Für was? Fürs
Grillen?
Ah, genau, aber schon nicht so ganz. Also folgendes: Wir haben eigentlich jeden Monat Chaos-Seminar, aber im August haben wir immer Sommerpause. Und dieses Jahr haben wir vor, ein Grillen zu veranstalten.
Wie jedes Jahr?
Wie jedes Jahr, aber dieses Mal wollen wir die ganzen alten CCC Ulm-Leute einladen, gucken, ob wir das hinkriegen, so eine Revival-Party quasi.
Ihr seid tatsächlich dazu eingeladen.
Ziemlich interessant, mal die alten Leute, die das Ganze hier so inszeniert haben, auch mal kennenzulernen, und zwar in Natura und nicht nur immer virtuell. Ihr seid eingeladen, nur das Datum steht noch nicht ganz fest. Wir sind am Plan entweder am 21. oder an dem Wochenende von dieser Woche, also am 26. Wissen wir noch nicht so ganz.
Subscribe.
Und ja, wir sind jetzt, also subscribe euch auf unsere News-Mailing-Liste. Informationen dazu findet ihr unter ulm.ccc.de und dann kriegt ihr das mit, weil da announcen wir das dann. So, wir sind jetzt durch, die nächsten Leute sind schon da. Tag, diesmal zu zweit. Jetzt ruft noch jemand an. Sollen wir nur noch kurz in die Sendung reinnehmen?
Yeah, probieren wir mal.
So, hallo, Radio Free FM hier, hallo?
Ja, jemand an.
Hallo?
Ach Mensch.
Hatte keine Lust. Dann ziehen wir wieder weg und wir sind jetzt fertig, hauen hier Nightshift rein und tschüss.